verzichten, ist nicht so schlimm. Backup läuft, dann starten wir jetzt hier noch und dann kannst du deine Aufnahme auch gleich starten.
Meine Aufnahme starten, das ist eine Idee, also.
Die Software erstmal aufmachen, ne?
Ich finde das eine Spitzenidee von
dir. Wir sind Profis.
Ich fände es übrigens schön, achso, ganz nebenbei, hallo Leute, hier ist neuer Podcast mit Domi und Holgi. Ich fände es übrigens schön, wenn wir, bevor wir jetzt hier in den Podcast starten, erzählen wir uns immer so ein bisschen ein, dass das von der Software her passt. Sollen wir das einfach offiziell machen? Sollen wir uns einfach so zu Beginn des Podcastes runterzählen? Nee. Glaubst du, das gibt einen Spannungsmoment für den Zuhörer, die Zuhörerin, das Zuhörerin?
Nee, überhaupt nicht, aber wir können es in der Folge mal drin lassen, damit man auch hört, warum, dass ich es doof finde.
Also, wir können ja sicherheitshalber jetzt einfach nochmal eine normale Begrüßung einsprechen und dann kannst du dir überlegen, was die Zuschauer tatsächlich, und sollen die Zuschauer den echten Holger und den echten Dominik in all ihrem Wahnsinn und all ihrer Genervtheit direkt am Anfang erleben oder wollen wir noch die Fassade vom Professionalismus aufrechterhalten für eine Minute?
Ich mache den Käse jetzt seit 2009, was für eine Fassade. Also kann man so oder so auslegen, das weiß ich, deswegen lest den Satz genau so, wie ihr wollt. Ich weiß, wenn Leute alle Folgen hintereinander hören, dann wollen die nicht alle 90 Minuten hören. 5, 4, das ist halt.
Unsere sechste Folge. Also fünfmal haben sie schon nicht gehört.
Ja, eben, das ist ja der Punkt. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann gibt es ja noch 10 weitere und wer weiß, was danach noch passiert auf diesem Kanal.
Und was ist, wenn wir dann plötzlich auf einmal nur noch von 3 runterzählen? Dann stellen sich Leute die Frage, was ist denn da passiert? Das ist doch ein Mysterium. Das ist potenziell die Basis für den nächsten großen True Crime Podcast.
Holger, du arbeitest hauptberuflich mit deiner Stimme und du machst das sehr gut. Aber nur weil man was interessant betont, wird es nicht interessant.
Das ist, also vielleicht, ich meine...
Und hier in der linken Ecke ein Sack Mehl. Meine Damen und Herren, ein unfassbarer Sack Mehl.
Es ist halt immer noch
ihm gegenüber spannend. Auf der anderen Seite ein Sack Reis. Oh mein Gott, er ist umgefallen.
Ja, also das ist jetzt natürlich mal ganz witzig. Ja, aber es ist halt nicht inhaltlich, also es ist Style-Over.
Ja, schau, aber wir haben schon fast 5 Minuten Podcast gefüllt.
Ja, aber mein Gott.
Das ist Arbeitszeit, wir können schon fast wieder ausklocken hier.
Wir werden aber nicht pro Stunde oder Minute bezahlt. Wenn der Podcast 3 Stunden ist, kriegen wir das Gleiche, wenn er 10 Minuten, also 10 Minuten wäre zu wenig, aber wenn er 60 Minuten ist.
Aber wenn der nur 5 Minuten lang ist und den 500.000 Leute geklickt haben, dann ist das viel besser, als wenn der 2 Stunden lang ist und den nur 450.000 Leute klicken.
Warum?
Weil 500.000 eine geilere Zahl ist.
Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an. Wir reden heute über die Firefly-Folge Shindig, so heißt sie im Original. In dem Deutschen heißt sie Duell. Es ist in der richtigen Reihenfolge Folge 4. Über die andere Reihenfolge reden wir heute mal nicht. Und ich glaube, wir können ganz kurz erstmal hallo und herzlich willkommen bei Rewind Firefly. Den Satz müssen wir auch noch sagen. Wir können, glaube ich, schon mal sagen, wie so oft, wir mögen diese Folge sehr. Und ich stelle mal eine These in den Raum, bevor wir anfangen. Und dann kann Holger sie abklopfen und ich auch, während wir die Folge gucken. Ich bin der Meinung, und ich weiß natürlich nicht, ob man diese Folge hier sehr früh gedreht hat oder später in der Produktion, da müsste ich wirklich tief recherchieren. Aber ich habe das Gefühl, das ist zwar eine Ausgabe, wo der Plot nicht so krass ist. Ja, also hier passieren keine großen Dinge. Aber ich habe das Gefühl, hier haben wir eine Folge, die perfekte Mischung von allem hat, was Firefly angeht. Das ist wirklich in jeder Szene... habe ich was ich brauche, nichts dauert zu lange, alles ist klar kommuniziert, die Charaktere haben ihre Momente und das Einzige, was hier nicht spektakulär ist in meinen Augen, ist die Tatsache, dass es einfach nur eine sehr kleine Geschichte ist, aber ich mag kleine Geschichten und dann ist es mir wichtiger, dass die gut erzählt sind. Ich sehe hier gar keinen Mangel, außer einer Kleinigkeit und das ist mit einem Fragezeichen versehen, dazu kommen wir dann später. Wie siehst du das?
Im Prinzip kann ich da bei sehr vielen mitgehen. Dass es jetzt keine große Plotfolge ist auf die gesamte Serie bezogen. Ja, das mag sein. Wobei auf der anderen Seite man nicht weiß, wie es gewesen wäre, wenn die Serie weitergegangen wäre. Das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen mit dem, wie heißt er, Atherton hier aus der Folge, die jetzt, die wir uns heute besprechen hier, dass es da in weiter Zukunft bis hin zu irgendwelchen Kriegen passiert hätte können.
Ja, das ist ja
passieren
der,
hätte können. Du weißt schon, deutsche Sprache.
Ist der in Anführungsstrichen große oder der Hauptantagonist in der Folge. Mhm. Und ja, das ist natürlich eine sehr verbrannte Brücke, die man da am Schluss hat. Und da ist es durchaus denkbar, dass der nochmal hätte auftauchen können.
Genau. Aber also das ist jetzt so, so im Verhältnis, wie es jetzt mit dem Niska zum Beispiel ist. Mhm. Ich sag mal pauschal, den werden wir ja nochmal erleben.
Ja, ja.
Und das ist auch so eine Sache. Ja, am Ende der Folge, okay, da kann noch was passieren, muss nicht zwingend, aber das ist hier eben, finde ich, vergleichbar, eine vergleichbare Intensität, weil die Demütigung am Schluss, die ist schon so massiv. Also dem anderen wurden da schon so solide die Eier abgeschnitten vor all seinen Leuten.
Aber lass nicht
vorgreifen. Metaphorisch. Nee, und das ist dann, das finde ich schon deswegen wichtig, ohne das jetzt hier komplett zu verspoilern, aber wie gesagt, das Potenzial für vieles und für Großes sehe ich gegeben im Kontext zu dem, was wir haben als Firefly-Serie. Ja, ist da kein Potenzial großartig weiter rausgekommen. Also es passiert jetzt im Laufe der Serie nichts mehr großartig, was aufgrund dieser Episode gestartet wurde.
Gut. Und der zweite Teil, den ich gesagt habe, also dass sie ansonsten in meinen Augen nahezu perfekt funktioniert.
Das kannst du bei fast jeder, also du, wenn du mich das fragst, kannst du es bei fast jeder Folge sagen. Ich, mein Gedanke zu dieser Folge, das ist meine absolute Lieblingsfolge, aber das kann ich zu fast jeder Folge sagen.
Neben den
das
anderen.
Ist wirklich so, das ist, es ist für mich, ich habe sie heute nochmal angeschaut, der Moment, den wir dann später besprechen werden, zwischen Inara, also nicht nur einer, es sind mehrere Momente, die unglaublich intim sind.
Das stimmt, aber
also bis hierhin auf jeden Fall die intimste Folge zwischen Mal und Inara auf diversen Ebenen.
Ja, ja.
Und sie sind sich immer wieder einig und immer wieder nicht einig und so weiter und so fort. Und man denkt sich als Zuschauer, ey, sprich's halt einfach aus. In jeder anderen Serie wären die schon 80 Mal im Bett und knutschend an jeder Ecke gewesen.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber ja, das ist natürlich diese
vom
Spannung,
Gefühl her,
mit der man spielt, drin.
Und das ist so, so, so gut gemacht. Kleine, nebenbei, so snarky Kommentare. Ey, der Anfang. Wir werden gleich, starte einfach. Wir kommen gleich sehr schnell dazu.
Ich glaube auch, du kommst zu sehr ins Schwärmen. Ich wollte ja nur eine kurze Antwort haben und du bist so, ich rede jetzt über alles.
Das geht nicht. Okay. Das geht nicht. Du kannst es nicht kurz beantworten.
Wir sind mal wieder, wenn wir mit der Folge anfangen, in einer Kneipe. Für mich natürlich wunderschön, denn es wird hier sehr viel Pool gespielt. Durchaus meine liebste Sportart, aber mein liebstes Spiel im weitesten Sinne.
Ja, aber das ist natürlich Virtual Pool, ne?
Ja, das ist leider wirklich dämlich. Also das ist, ich glaube, das ist einfach nur als Gag. Das wird hier nur als Gag benutzt, weil kurz der Tisch, die Bälle flickern kurz und sind kurz weg und dann wird noch darauf hingewiesen, naja, wenn das halt nicht funktioniert, da sind wir nicht für verantwortlich, die den Laden hier betreiben. Das ist nur ein Gag, weil im Leben würde man nicht einen echten Billardtisch gegen einen holographischen austauschen. Da gibt überhaupt keinen Sinn. Spart unter Garantie keine Kosten. Raff ich nicht. Deswegen nehme ich das einfach als Gag mit und damit hat sich's. Aber vielleicht ist auch eine Erinnerung für den Zuschauer, der jetzt zufällig einschaltet. Ach so, es sieht zwar aus wie ein Western, der dreckig ist, aber es ist Sci-Fi.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das ist halt das Cyberpunk-Element in dieser ganzen Angelegenheit. Und ja, Mal und Jane spielen gegen zwei andere Typen. Billard. Und überraschenderweise kommt es zu einer kleinen verbalen Aneinanderreibung.
Ich muss jetzt gucken, aber ich glaube, sie spielen 9 Ball. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man das so klar ablesen kann. Das Besondere ist, dass Inara auch hier ist. Und es wird auch sofort adressiert. Es ist, glaube ich, kein 9 Ball. Das ist, glaube ich, die 10. Also das Normale. Sie adressiert es auch direkt, dass das ja eigentlich nicht ihr Umfeld ist, in dem sie sich normalerweise auffällt. Aber sie findet es total unterhaltsam. Und macht, also ich würde den Gag gar nicht erwähnen, dass sie sagt, wie so oft scheint die Lösung zu sein, man gibt Jane einen schweren Stock in die Hand und dann lässt man ihn mal machen.
Ja.
Aber es wird halt hinterher sofort wieder in die andere Richtung aufgelöst. Deswegen ist der Gag so richtig schön.
Der Punkt, worum es hier ja, glaube ich, eigentlich geht, ist natürlich, dass die beiden Typen, gegen die sie hier spielen, das sind halt Sklavenhändler. Und die geben halt damit an, dass sie den Leuten halt, ja, keine Ahnung, nichts zu fressen geben oder die halt einfach sterben lassen oder was auch immer. Aber mei, ich habe meine Kohle verdient. Und das ist natürlich etwas, das bei Mel nur so bedingt gut ankommt.
Ja.
Und es dauert natürlich nicht lange, ja, weil Mel hat dem Typen gleich auch mal ein bisschen Kohle aus der Tasche gezogen. Und dann kommt die Prügelei. Ja. Und ich finde, da sind wir sofort zu Hause.
Ja, du vor allen Dingen. Aber, oh, schönes Standbild. Was mir dabei so gut gefällt, ist, eigentlich ist es so ein bisschen wie Mel und Inara auf dem Date. Und dann kriegen wir nochmal betont, dass Mel wirklich einen ganz klaren Moralkodex hat und sagt, nee, Sklaventreiberei geht nicht, dem darf ich Geld abnehmen. Dass das dann zur Schlägerei führt, ist ihm, glaube ich, auch ganz recht. Dann kann er den auch nochmal schön aufs Maul geben.
Und, ja, und Inara denkt sich, ach, mei, der wow, Mel.
So ist es halt. Also so ist er halt. Sie versteht, glaube ich, den Grund in dem Fall sehr gut, aber wäre natürlich auch froh, wenn jetzt nicht geprügelt werden würde. Ist aber wirklich eine wunderschön klischeebehaftete Kneipenschlägerei, wo ich die Choreografie aber schön finde. Und nur wenn man es zum zweiten Mal genau guckt, sieht man auch die ein, zwei Momente, wo man so wrestlingmäßig sieht, okay, der hat jetzt weniger gehittet als im Ring sogar. Der hat vorbeigeschlagen, wie sie es gehört. Also die sollen sich ja nicht verletzen.
Das ist halt sein Job.
Genau. Aber es sieht schön brutal aus, sehr unelegant. Kein Martial Arts in dem Sinne, sondern Brute Force vor allen Dingen. Ja. Schmerzen sind hier das Wichtige. Und hier dieser Schlussstunt, das ist wirklich gut. Den liebe ich. Also da wird ein Typ über die
Kopf über die Theke in den Spiegel dahinter.
Genau. Und er macht da ja wirklich ein Salto in der Luft quasi. Oder eine Rolle, was ist es, vorwärts? Gerade nochmal, ja, Rolle vorwärts. Und das ist ja wirklich passiert. Also das darf man ja nicht vergessen.
Das ist ja das Tolle. Das ist das Tolle an Physik.
Ja.
Die kannst du halt nicht faken. Das ist ja eben das beim Wrestling auch immer das Argument.
Bei Wrestling sowieso. Mein Argument. Also bei Wrestling auf jeden Fall. CGI ist ein bisschen schwierig, wenn du da im Saal bist. Hier hätte man das heute vielleicht faken können. Man hätte es aber gesehen, dass es falsch ist. Und der wird wahrscheinlich so ein Rückenpolster hier getragen haben, der Stuntman.
Also das ne? ist ja
aber
klar.
Es ist trotzdem, also der hätte sich easy richtig hardcore wehtun können, bei allen Vorkehrungen, die du treffen kannst. Ich habe halt höchsten Respekt vor der Nummer hier, weil klar, das wird auch Zuckerglas hinten gewesen sein, ne? Und die werden das auch vorher durchgesprochen haben, alles, aber es ist so ein kleiner Moment und trotzdem nicht so, ey, der ist ja wirklich lang geflogen, der hat sich gut wehgetan. Und
das, exakt, und genau das ist der Job. Das ist der Job des Stuntmans, das ist der Job des Kameramanns und das ist der Job von allen, die beteiligt sind, das genau so wirken zu lassen.
Ja, und das ist schön. Also
das ist fantastisch.
Ja, jeder Move da drin war eine greifbare, spürbare Kinetik irgendwie, die einem im Kopf auch so ein bisschen wehtun kann. Und man konnte auch jeden Move nachvollziehen, wenn man den selber machen würde. So, ich drück
man hat auch zu jedem dieser Moves so ein bisschen Lust gehabt.
Ja, weil man ja auch Sklaventreiber.
Ich meine Sklavenhändler, bam. Ne? Also ich meine, bam.
Das ist
nicht
auch
viel zu diskutieren.
Was diese Folge sehr gut macht, das hatten wir bei der Pilotfolge auch mit den Polizisten. Das ist immer sehr einfach zu sagen, emotional für uns, jo, der hat's verdient. Der hat's verdient, aufs Maul zu kriegen. Ich stehe voll dahinter und deswegen ist das zumindest im Rahmen der Fiktion völlig in Ordnung, hier Gewalt anzuwenden. Zumindest, wie gesagt, emotional kann man da nur dahinter stehen, vor allem in so einem chaotischen Universum wie dem hier.
Dir ist aber klar, dass wenn du solche Sachen hier im Podcast propagierst und unterstützt, dann kann es sein, dass dieser Podcast eine Jugendschutzfreigabe kriegt und dass die Leute uns dann nur nach 22 Uhr hören dürfen. Kann ich dir aus Erfahrung vom Wrestling sagen.
Ja, der Unterschied besteht darin, dass wir einfach nur restricted überall bei allen Podcasts schon dabei schreiben. Und wann die Leute das hören, das können wir gar nicht beeinflussen. Wir sind ja nicht live.
Dürfen wir das dann aber auch nur nach 22 Uhr zur Verfügung stellen.
Das ist egal. Aber wenn wir das hier streamen würden auf Twitch, dann müssten wir darauf achten, je nachdem auch was. Okay. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Spiel spielen würden, das erst ab 16 ist, dann dürfen wir das auch erst ab 10.
Okay, was wäre, wenn jemand auf seinem Twitch-Kanal auf diese Situation in unserem Podcast reactet?
Ja, wir haben ja keine offizielle Freigabe, das gibt es für Podcasts ja gar nicht.
Okay.
Es gibt da keine Institution, die uns irgendwie freigeben kann. Und
also wir sind safe, sagst du?
Es gibt, glaube ich, keine... Also es ist ja bei den Freigaben und beim Fernsehen und bei allem so, es gibt da ja ganz klare Regeln, die so grob gelten. Ja, und damit gelten sie auch für alle, die das da machen.
Ja.
Und das gibt es für Podcasts einfach nicht. Also es gibt zwar den, theoretisch müsste man da irgendwann mal irgendwas machen. Ich bin ja immer früh dafür, dass Sachen klar geregelt sind.
Du bist also dafür, den Leuten immer nur Dinge wegzunehmen und vorzuschreiben. Du bist so ein Autokrat.
Ja, das ist natürlich genau das, was ich gesagt habe gerade. Bin nur dafür, dass Dinge klar geregelt sind, bevor irgendjemand einen verklagt. Und dann ist man drei Jahre lang vor Gericht und die sind so, es gibt gar keine Gesetze, die das betreffen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen.
Ja.
Weil das ist ja jetzt aktuell der Punkt. Also man müsste, um jetzt mal ganz abzuschweifen, theoretisch den Medienstaatsvertrag anpassen auf Podcasts. Es gab ja vor Jahren auch diese Sache, dass Twitch-Streamer eine Sendelizenz zum Teil gebraucht haben. Das, weil die ja im Endeffekt nichts anderes gemacht haben, wenn sie 24 Stunden lang gesendet haben, wie ein Fernsehsender betreiben. Mhm. Und da musst du dich auch in die entsprechenden Regeln halten. Und Podcasts werden davon noch nicht so wirklich abgedeckt. Theoretisch müsste das jede Landesmedienanstalt dann selber irgendwie regeln. Da haben die aber auch keinen Bock drauf, glaube ich.
Was da an Bürokratie kommt.
Genau, das ist der Punkt. Ja, deswegen klare, einfach zu befolgende Regeln wären für alle sehr sinnvoll. Und im Moment bin ich einfach ganz froh, dass es gar nichts gibt, dass es nicht geahndet wird. Weil, ich tue ja nichts Schlimmes, ich fluche nur ab und zu. Also das ist das Ding und das, was ich ja gerade gesagt habe, du weißt zwar nur von dir Polemik, aber du kennst mich, ich muss auf alles eingehen.
Das ist doch so schön. Ja. Das ist, weißt du, das ist, du bist wie unser neues kleines Kätzchen. Wir haben nämlich einen, weil wir unseren alten Vater leider einschläfern lassen mussten.
Ich wurde noch nie mit einem Kätzchen verglichen.
Vor allem haben wir den Fonsi jetzt. Wir haben jetzt den Fonsi, ein kleiner schwarzer Kater, der ist so süß. Und das ist auch, den kann man mit allem beschäftigen. Da legst du was hin und der beschäftigt sich einfach damit. Und das ist schön.
Wenn ich nicht zu fast allem was sagen könnte, dann hätte ich diesen Job nicht. Aber hier geht es ja darum, dass ich auch mich positionieren muss und meine Arbeit ein bisschen rechtfertige. Und ich habe gesagt, im Rahmen dieser Fiktion, und damit ist für mich alles cool.
Nein, aber das Schöne ist, im Laufe dieses Podcasts mir denke so, boah, jetzt sind wir aber schon ganz schön im Thema drin, muss ich dir einfach nur irgendwas hinwerfen und dann haben wir 5 Minuten Spaß und dann können wir wieder weitermachen mit dem Podcast. Das ist super.
Damit wissen die Leute auch, die das stört, wer schuld ist.
Absolut, absolut. Ich hab noch nie ein Problem damit gehabt, der Schuldige zu sein.
Ja, dann hoffe ich für dich, dass du nie verklagt wirst.
Einfach so. Ich habe mich bisher immer weit weg von Ländern gehalten, in denen Todesstrafe oder sonst was irgendwie zeitnah umgesetzt wurde.
Zeitnah umgesetzt. Okay, also das sind die arabischen Länder. Einige vielleicht der arabischen Länder, Fragezeichen. Ich müsste mich wirklich informieren. Aber in den USA sind die ja zum Teil jahrelang noch im Knast
vor. Ach, Jahrzehnte.
Eben.
Also, kannst du noch ein gutes Leben im Gefängnis führen.
Ich werde jetzt nicht noch meinen, warum ich gegen die Todesstrafe bin, Argumentation runterrattern. Da, so weit lasse ich mich jetzt nicht
raus. So. Also, wir kommen im Orbit um Persephone an. Einem Planeten, einer Kolonie, in der die Crew der Serenity schon war. Wir erinnern uns an Badger, an den Trainjob. Und ja, wir sind wieder im Anflug und plötzlich ist Wash so ein bisschen aufgeregt, weil er meint, oh, der Planet kommt aber ganz schön schnell näher. Gut. Wahrscheinlich, wenn wir mit der Geschwindigkeit weiterfliegen, werden wir zerschellen und verbrennen und alles. Und ja, alles klar. Du sag Bescheid, wenn es soweit ist. Das ist so toll von Mel.
Ich liebe alles.
Wenn das
daran
passiert, sag einfach Bescheid.
Weil es sei ja wieder, Wash ist ein sehr guter Pilot, aber halt manchmal so ein bisschen schusselig. Sehr gut mit identifizieren. Der hat in dieser Folge ein paar schöne, leichte Momente.
Oh ja.
Also er ist hier so ein bisschen noch mehr Comic Relief als sonst, aber das ist nicht schlimm. Er ist halt auch ein witziger Typ. Und jetzt sind wir quasi in der Klientenkartei von Inara, die sich potenzielle Kandidaten anguckt, die sie buchen möchten. Und das ist ja, wird hier schon klar gemacht, wieder mal einer der Unterschiede hier in diesem Universum. Sie als Sexworkerin, als Companion sucht sich ihre Klienten aus. Die bemühen sich darum, interessant, cool, lieb genug zu sein, dass sie sagt, ja, auf den habe ich Bock. Der darf mir Geld bezahlen. Mhm. Und hier sind naiv, niedlicher Typ und ihr Gesichtsausdruck, also sie guckt so ein Video an, ist auch so, der an, er ist gerade alt genug, um mich zu buchen. Und dann ruft aber schon jemand an, dessen Namen du dir gemerkt hast, da habe ich großen Respekt vor.
Ja, Atherton Wing oder Wind, weiß ich nie genau.
Wing, also es war gerade die Grafik drüber, aber ja, Atherton Wing. Ja, und der wirkt natürlich wesentlich selbstbewusster als der junge Typ von eben. Ja. Hat das auch schon ein paar Mal gemacht und die beiden kennen sich und ist auch relativ charmant. Aber ich glaube, der Schauspieler macht das sehr gut, weil ich habe direkt keinen Bock auf ihn. Mhm. Also er macht eigentlich, ist alles okay, aber macht irgendwie keinen Bock auf den.
Das ist tatsächlich ein sehr subtiles, sublimes Kommunikationswerkzeug, das er da benutzt. Und zwar, das sind wirklich diese Mikroausdrücke um die Mundwinkel. Mhm. Dieses, wenn du nochmal kurz zurückgehst, wenn er schaut und wenn er versucht zu lächeln, das ist so wie so ein Haifischlächeln, nur ohne Zähne. Die Augen sehen aus wie die von einem Psychopathen.
Das stimmt.
Das ist so diese ganze Darstellung. Auch da, glaube ich, wurde viel mit der Beleuchtung erreicht, dadurch, dass er so überstrahlt angeleuchtet wurde, was Licht und Schatten im Gesicht einen starken Kontrast gibt. Da jetzt irgendwie einen Nosferatu-Vergleich zu machen, ist jetzt sicherlich zu viel.
Ja, ja, es sind die gleichen Stilmittel.
Aber die gleichen Stilmittel. Und man kann vielleicht nachvollziehen, warum das in beiden Bildern so funktioniert.
Aber der Punkt mit den nicht echten Lächeln, da hast du absolut recht, das habe ich vorher gar nicht so bewusst gesehen, weil er spielt das halt. Also es ist gespielte Höflichkeit, gespielte Nettigkeit, er macht das, um das zu erreichen, was er möchte.
Und du hast im direkten Gegenschnitt Inara mit dem echtesten Lachen, das es nur gibt.
Ja, absolut. Sehr authentisch. Also wirklich, es sind so kleine Sachen. Ich weiß, wir loben die Serie immer krass. Und ihr könnt auch sagen, ja, ist ja normal. Aber es ist halt Schauspielarbeit. Das kann halt nicht jeder so effizient und on point. Natürlich wissen wir nicht, wie lange das gedauert hat. Kann sein, dass der Typ da 3 Stunden rumgedreht hat. Im Endeffekt hat er es aber abgeliefert. Und das ist das, was wir hier sehen.
Ja.
Und das machen beide hervorragend. Also wir haben sofort das Gefühl, ja, Inara mögen wir weiterhin. Er ist irgendwie shady und meistens, und jetzt hast du uns sehr gut hingewiesen, was er da benutzt, weiß man gar nicht warum, aber es ist hier richtig. Also es gibt ja manchmal Filme, da läuft das zuwider. Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, das ist auch gut, weil dann muss man mal auf negativ auf was zeigen. Aber es gibt manchmal Filme, wo man denkt, ich mochte diesen Charakter nicht, ich habe den nie getraut, aber der Plot gibt es gar nicht her. Und man sagt am Ende so, der war eigentlich ein guter, aber der hat die ganze Zeit so gespielt, dass ich ihn nicht mochte. Das gibt's ja. Und dann ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder eine Kommunikation zwischen Regie und Schauspiel, Drehbuch oder sonst was. Oder vielleicht gab es mal eine andere Schnittfassung und da ist irgendwas rausgecuttet worden, wo das Sinn ergibt. Weiß man ja nie. Aber wenn das passt, dann ist das immer...
Ja, oder, gar nicht, aber ist ein Genuss. Oder, was auch eine Option ist,
ja. Das
ist alles ganz bewusst so gewesen. Die sollen sich den ganzen Film fragen.
Auch das kommt vor.
Was ist das denn für einer? Dem traue ich nicht. Und am Schluss... sind die Zuschauer selber damit konfrontiert, jemanden verdächtig zu haben, aufgrund von Bauchgefühl, aber am Schluss war er doch der Gute, so dieses, so ein bisschen Spiegel vorhalten.
Das hat man bei Murder Mystery natürlich auch ganz simpel, sehr häufig. Man sagt, oh, ich habe 4 Leute, denen ich nicht traue, und dann traut man denen doch wieder, und dann traut man einem, dem man die ganze Zeit vertraut hat, nicht mehr, und damit spielt man natürlich sehr, sehr gern. Und es fällt halt noch weniger auf, wenn wir hier es gar nicht um ein Verbrechen geht, das begangen worden ist, wenn man gar niemanden verdächtigen will, sondern eben. Geht nur um Sympathie.
Es geht ja um gar nichts. Es geht ja nur um
Sympathie, finde ich.
Ja.
Jetzt kommt Mel in die Kemenate von Inara ins Shuttle rein. Natürlich, weil er den Beruf der Sexworkerin einfach nicht mögen kann, also es ist nicht in ihm, das zu mögen. Insbesondere, wenn die Frau, die er ja eigentlich verliebt ist, diesem Beruf nachgeht, muss er sofort kommentieren, so sieht der Typ aus, der dich da buchen will, und macht ihn so ein bisschen runter natürlich. Und das ist ein kleiner Schlagabtausch.
Geld muss er ja haben, wenn er sich dich leisten kann. Gleich für ein paar Tage. Klar, der muss ja ganz schön standfest sein. All das, was Mel halt jedes Mal, wo er sich jedes Mal nicht bremsen kann.
Ja.
Inara im Prinzip sehr, sehr, sehr persönlich anzugreifen.
Ja.
Also das sind ja wirklich alles Dinger, wenn Inara nicht so professionell wäre und auch emotional gefestigt wäre,
dann
wäre das, glaube ich, dann könnte das nie im Leben funktionieren. Dann das macht er 3-4 Mal, dann sagt sie mir, dann suche ich mir einen anderen Ort. So nicht. Und das zwischen den beiden, das Knistern, das ist ja kein Knistern mehr, das ist ja eine Atomexplosion in Funkenform.
Ja, aber es gibt halt genau diese eine Problematik zwischen den beiden.
Genau.
Also die wirklich so eine grundlegende ist, dass er ihren Beruf furchtbar findet und insbesondere, dass er nicht möchte, dass sie das gegen Geld macht. Wird natürlich, ohne dass er das zugeben würde oder vielleicht weiß er es auch gar nicht, angetrieben von Eifersucht irgendwo. Aber ich glaube, es ist wirklich, dass diese ganze Berufsklasse ist für ihn fremd. Ihm ist das komplett fremd, er versteht es nicht, er findet das dumm oder schlecht und er lässt es halt immer an ihr aus und hat später in der Folge gesagt, dass auch immer diese Entschuldigung, dass er ihren Beruf kritisiert und nicht sie. Was gerade in so einem Beruf natürlich nicht funktioniert. Also wenn du
den Job nicht von dir selbst ausmachst, dann bist du nicht gut.
Das zum einen, und dann ist das auch gefährlich. Aber es gibt halt einen Unterschied, ob ich jetzt zu einem, keine Ahnung, fällt jetzt kein gutes Beispiel an, wo ich nicht in Teufelsküche komme. Aber es gibt halt Berufe, die macht man nur des Geldes wegen und das ist voll okay.
Politiker?
Nee, das ist noch ein schwierigeres Thema. Aber es gibt ja.
Ach Mann, ich dachte, ich könnte hier was hinlegen.
Es gibt ja so Broterwerbsjobs, wo keiner was sagt. Die müssen einfach gemacht werden und ist auch jeder okay damit, dass du keine Leidenschaft reinbringst und fertig. Dann hofft man einfach, dass die Arbeitsumstände gut sind und dass du gut behandelt wirst. Und hier ist sie ja erstmal selbstständig. Ne, das ist das eine. Und dann hat sie sich den Beruf ausgesucht. Und wenn sie sich damit unwohl fühlen würde, was sie hier tut, dann müsste sie sofort damit aufhören. Tatsächlich.
Na ja, klar.
Ansonsten geht sie halt das Risiko ein, dass da etwas mit ihrer Psyche auch passiert, was nicht gut für sie ist. Geht wirklich in düstere Fahrwasser rein, fällt mir gerade auf, sobald irgendwie der Punkt erreicht, ich möchte eigentlich diesen Beruf nicht mehr ausüben. Und das hat man halt jetzt nicht, wenn man am Fließband ist oder wenn man Briefe austrägt, dass man so, sag mal vielleicht, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Job, aber man hat ja keine moralische Konsequenz, die einen innerlich zerreißt und man riskiert nicht, dass man sich selber in eine Missbrauchssituation begibt, im weitesten Sinne. Ich versuche das jetzt so zu formulieren, dass es wirklich ganz allgemein ist. Weil das natürlich dann sehr schwierig ist zu sagen, hier findet jetzt ein Missbrauch statt, wenn die Person, also Consent ist eine schwierige Frage in dem Moment. Das ist das, was ich sagen will.
Consent nein, nein, Consent ist überhaupt gar keine schwierige Frage.
Ich baue nur gerade ein
Szenario auf, das schwierig wird. Wenn wir Companion in diesem Fall jetzt mal mit Sexworker gleichstellen wollen.
Ja, also Sexworker deckt mehr ab.
Nur für dieses Beispiel.
Companion kannst du auch
Prostituierte. Nee, Companion deckt mehr ab. Companion deckt meiner Ansicht nach von der eigentlichen Definition mehr ab. Sicherlich werden einige der Klienten, die Inara hat, die einen Anspruch haben, den sie an eine Sexworkerin auch hätten und darin nicht weit darüber hinaus. Aber das Angebot, was Inara hat, ist deutlich größer.
Darf ich einen anderen Vergleich geben? Also bei uns würde man sagen, ich glaube, wir hatten schon mal High-Class-Escort, da findet auch nicht immer Sex statt. Das ist so. Da geht es wirklich um Companionship auch. Muss nicht, aber ist zum Teil in der Erwartung drin und ist auch im Angebot enthalten.
Exakt, so. Und das ist, Inara ist, klar, es gibt diese Vereinigung.
Ja.
Die Companionship, ich weiß es nicht. Wird später erwähnt. Auf jeden Fall, das ist quasi die Gewerkschaft. Da ist sie Mitglied, wenn man das jetzt mal so möchte. Aber ansonsten, sie hat keinen Zuhälter in irgendeiner Form. Sie ist komplett frei. Sie entscheidet, welche Klienten sie annimmt, welche sie nicht annimmt. Sie hat sich nicht zu rechtfertigen, wenn sie jemanden nicht annimmt. Von daher, wenn das nicht freiwillig und selbstbestimmt ist, und da kannst du dann auch nicht von Missbrauch sprechen, per se.
Ja, okay.
Per se.
Das ist das Szenario, mit dem wir jetzt die ganze Zeit hier arbeiten. Da stimme ich dir ja zu. Mir ging es jetzt um wirklich diese dämliche Situation. Man stelle sich und versetze sich in ihre Lage. Stell dir vor, es wäre dein Job.
Ja.
Und es gäbe irgendwann eine Situation, wo du unabhängig vom Klienten das schleichende Gefühl sich entwickelt, dass dieser Beruf nichts mehr für dich ist.
Ja, dann muss ich aufhören.
Genau. Theoretisch sagt man einfach, ja, dann musst du aufhören. So, ne? Aber du kannst ja dann in eine Situation kommen, wo du meinetwegen einen Klienten hast, den du auch schon lange kennst, wo immer alles okay war und der benimmt sich auch einwandfrei. Hm. Dann kann es aber sein, dass du, weil du denkst, naja, ich überlege mir das aber noch, dass du in eine Situation kommst, wo du sehr spät deinen Consent zurückziehen musst. In dieser Welt hier haben die ja so viel, wie du gerade beschrieben hast, so viel Autorität, dass das sehr einfach ist. Sie würden einfach sagen, nee, tut mir leid, hier ist dein Geld zurück, tschüss. Bis zum letzten Moment, bevor was passieren kann. Aber das ist ja eine sehr unangenehme Situation, meine ich, für dich intern. Dass du da sitzt und bist so, will ich das die ganze Zeit diese Frage stellen.
Hast du schon mal im Büro gearbeitet? Hast du schon mal...
Ja, Moment.
Normale Menschen gehen jeden Tag zur Arbeit mit dem Gedanken, was für eine Scheiße, Holger. Was für ein Drecksladen, für den ich arbeite.
Holger, verkaufe meine Seele. Ich weiß, was du meinst. Ganz ruhig. Ich bin da auf deiner Seite, aber du kannst es nicht vergleichen mit und dann hat man... Sex? Fragezeichen mit jemandem?
Es ist trotzdem die eigene Entscheidung.
Ja, natürlich ist es die eigene Entscheidung. Aber ich meine...
Ich meine das genauso, wie ich sage. Ob du in einen Job gehst, für ein Unternehmen, jetzt egal, fuck it. Du arbeitest für die Bild-Zeitung. Also nicht du, sondern das Beispiel. Das Beispiel arbeitet für die Bild-Zeitung.
Ja, auch das macht mit deiner Seele einiges. Ich möchte nur
und weiß, wie scheiße das ist. Macht's jeden Tag. Fickt sich jeden Tag selbst.
Holger.
Aber freiwillig.
Ich möchte nur nicht, dass du dich hier hinstellst aus Versehen und sagst, naja, das ist aber schon sehr, sehr gleich, ob ich jetzt gegen meinen Willen eventuell Sex habe, was ja kein Sex mehr ist. Oder
was bedeutet denn gegen deinen Willen?
Dass ich den Consent nicht mehr geben kann. Das ja, ist halt das Problem.
Aber wenn du diesen Consent nicht mehr gibst, dann ist das halt dann auch durch. Also da, wenn wir in diesem Beispiel davon ausgehen, dass Inara sagt, nee, ist nicht, kein Bock mehr, dann der andere sagt, ja, blöde Sau, aber okay, gut, dann geh.
Ja, klar, ich will doch nur darauf hinaus, dass wie unangenehm das für dich im Kopf sein muss, wenn du auf einmal in dieser Situation bist. Und das ist was anderes, als wenn ich sage, oh, ich hasse diesen Job, ich bin bei der Bild-Zeitung oder sonst was. Dann gehst du halt irgendwann. Aber es macht was anderes mit dir, wenn ein Teil davon halt ein sexueller Austausch ist, der unter anderen Umständen eventuell als Übergriff gewertet wird. Das ist leider in dem Moment wirklich was anderes. Der Intensitätslevel ist einfach viel, viel höher.
Und aber das Grundprinzip nicht.
Ja, das Grundprinzip alleine
ist schwierig. Das Grundprinzip ist dieses, ich mache etwas, das bis jetzt für mich entweder cool war oder okay oder graduell immer beschissener wurde, bis ich jetzt an einem Punkt und sage, nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Ja, aus einer Überzeugung heraus. So, und dann sage ich meinem Gegenüber, meiner whatever, sage ich dann, nee, Storno.
Ja, klar. Aber
wo ist das Gefühl da? Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich provozieren will oder so.
Nee, aber
bitte nicht falsch verstehen.
Vielleicht fehlt da auch so ein bisschen die Perspektive, dass man halt als Mann da vielleicht ein bisschen nüchterner drauf guckt, was vielleicht einfach eine Patriarchatskiste ist. Das darf man nicht ausschließen in dem Moment. Aber ich halte Sexualität für wesentlich sensibler, auch für einen selber. Also auch das kann sich individuell unterscheiden. Also gibt da sicher Leute, die sind da sehr eiskalt, als es ein Bürojob ist. Und ja, natürlich, du hast ein gutes Beispiel für mich persönlich jetzt gewählt mit der Bild-Zeitung, dass du dann irgendwann sagst, ey, was mache ich hier eigentlich mit meinem Leben? Hier mit der Propaganda, die ich jeden Tag rausballere. Aber es hat nochmal eine körperliche Ebene. Es hat nochmal eine Ebene, wo du wahrscheinlich Flashbacks haben kannst, später aber auch. Das wirst du sagen, du kannst aber auch Traumata am normalen Job erleiden. Klar. Ich will nur sagen, Sexualität hat nochmal einen ganz, ganz eigenen Aspekt, der da reinkommt, den die anderen Jobs alle nicht haben. Und selbst wenn wir den hier nicht klar definieren können, möchte ich mir nur, dass das ganz klargestellt ist, dass wir nicht sagen wollen, die Situation ist genauso easy. Weil sie ist erstens ist in beiden Fällen nicht easy. Und ich glaube, durch diesen besonderen Faktor, der da mit reinspielt, da kommen wir nämlich sehr schnell in gefährliches Fahrwasser, wenn wir da so salopp sind. Ich möchte das auf gar keinen Fall so stehen lassen, dass wir da der Meinung sind, nee, die soll sich dann einfach nicht so anstellen oder so.
Nein,
dass man das reinlesen könnte.
Ja gut, okay, dann sei gesagt, sollte das jemand so verstanden haben, auf überhaupt gar keinen Fall. Nein, ja, wir sprechen so, weil wir untereinander einfach ein Verständnis haben. Ich meine, wir kennen uns jetzt noch wirklich noch nicht so ewig, aber ich finde schon, dass wir auf eine gewisse Weise, wir haben schon so eine Wellen, da sind wir sehr, sehr, sehr exakt drauf, aber dann geht's halt auch sehr schnell in die eine oder andere Richtung. Wir verlassen die Welle nicht, aber wir sind am verschiedenen Spektren enden.
Ja. Und was mir halt wichtig ist, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jeder dich und mich gut kennt. Also wenn hier jetzt irgendeiner random Firefly-Podcast eingeschaltet hat und auf einmal so, die reden über Consent seit 15 Minuten und es wurde auf einmal so ein bisschen düster, dann möchte ich halt wenigstens, dass die Sachlage für jeden verständlich halbwegs klar ist, wo wir da stehen.
Okay,
und auch, wo unsere Kompetenzen aufhören in dem Moment. Weil ich bin mir nicht sicher, dass wir das jetzt komplett sauber geklärt haben. Dafür sind wir auch keine Experten. Und da höre ich mir auch wohl formulierte konstruktive Kritik ohne Beleidigung sehr gerne an. Immer. Das ist ein sensibles Thema. In dieser fiktiven Sci-Fi-Welt ist es tatsächlich ein schwächeres Patriarchat. Ich sage nicht, dass es hier keins gibt, aber für Inara, für ihren Berufsstand, für die Companions, für diese absoluten High-Class-Escorts, die haben eine sehr mächtige Position. Die stehen da sehr solide, so wie man es sich bei uns wünschen würde tatsächlich für Leute in dem Berufsstand. Denn weil dieser Aspekt der Sexualität in meinen Augen so besonders ist und so empfindlich, verdienen die eigentlich einen Hebel. Also so wie bei uns das Arbeitsrecht zum Beispiel immer auf der Seite der Arbeitnehmer ist, weil die ansonsten im Machtgefälle immer unten stehen, ist die Rechtsprechung in der Regel für die. Und bei uns habe ich immer das Gefühl, wenn jemand Sexworker ist oder Escort oder so, die haben immer das Problem, dass sie nicht ernst genommen werden, dass ihr Berufsstand diskriminiert wird. Und je nach Anstellungsverhältnis, wenn es denn eins gibt, kann das auch in die Kriminellen- und Menschenhändlerkisten gehen. Deswegen wird es da richtig übel. Und hier haben wir so eine Situation, wo man sagt, ey, die hat eine machtvolle Position, die kann entscheiden, die ist autoritär, was das angeht. Und das ist eigentlich das, was man sich wünscht. Und hier können wir deswegen ein bisschen anders darüber reden. Das heißt, wenn sie entscheidet, ist vorbei. Tatsächlich frage ich mich die ganze Zeit auch, sie kennt diesen Typen ja, den Atherton, ja besser als wir. Und ich frage mich fast, hat die nicht realisiert?
Tut sie das wirklich? Nee,
ja, aber hat sie nicht realisiert, ja, dass der Typ ein bisschen weird ist? Oder ist das nur, wir sollten schnell kommuniziert kriegen und deswegen ist es so klar? Das kann natürlich sein.
Oder das ist dann vielleicht doch einfach der Teil, den er mit einkauft, so behandelt zu werden. Den Teil kauft er schon. Ja, nee, den Teil so behandelt zu werden, als würde sie ihn respektieren.
Das kann sein, aber ich hatte
sie vermittelt Eindruck, ihm ja in diesem Gespräch komplett das Gefühl, ja, du bist super und toller Typ. Und
gut, wir kennen jetzt ihre Beweggründe nicht, warum sie sich für ihn
entschieden hat. Das gehört halt einfach damit zum Beruf. Es ist am Ende aber auch völlig egal.
Nee, ich meine deswegen, weil sie ja vorher haben wir extra gesehen, dass sie die Auswahl hat. Was wichtig ist, damit wir wissen können, sie hat eine. Aber
wir haben auch erstmal gesehen, wie sie ein paar gleich aussortiert hat.
Ja, natürlich. Das ist ja so, der hat schon immer mal, der war blöd, der gefällt mir einfach optisch nicht. Genau. Das ist ja alles ihr Ding. Und den einen hat sie sich dann vielleicht nur angeguckt und der ist ganz süß, gucke ich mir das mal an. Aber wir wissen nicht genau, was ihre Entscheidung ist. Jetzt kann es natürlich sein, sie kennt den eben schon länger, der ist selbstbewusst, ich weiß, was auf mich zukommt.
Vielleicht auch einfach mal wieder ein schickes Fest, wo sie Lust zu hat. Ja. Das meine ich mit, am Ende ist es egal.
Am Ende ist es auch eine Business-Entscheidung, glaube ich.
Exakt,
ne? Also genau. Sie wird ihn für 3 Tage irgendwie um sich haben und das wird funktionieren. Und sie hat dann eine gute Zeit, sie wird bewirtet, klingt gut für sie. Aber wie gesagt, wir sollten halt wissen direkt, dass der nicht so cool ist. Und deswegen haben wir das halt sofort auch checken dürfen. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt von ihr so den Kontrast beschrieben auch, dass sie auf den Ball mit ihm gehen wird. Und da wird es eben jetzt eher High-Class-mäßig, nicht wie in der Kneipe, in der sie gerade waren. Er spaliert halt so ein bisschen mit ihr. Das ist nicht mehr das Flirten aus der Billardbar, das ist jetzt wieder dieses sich aufziehen, was einen ernsten Unterton hat, weil er den Job halt scheiße findet. Gleichzeitig sagt sie so quasi die ganze Zeit, du bist halt auch ein bisschen lower class, ne?
Ja, sagen wir es mal so. Er meint so, klingt ja nach einer tollen Party, die ihr da haben werdet. Dazu wäre ich ja auch quasi gerne, da würde ich auch gerne bezahlt werden, da hinzugehen. Wo sie dann sagt, du, das ist einfach nicht dein Standard da. Ist wenig mit Billard und Klopperei.
Wir sind, wie du vorher schon gesagt hast, ja schon mal auf Persephone gewesen und wir sehen jetzt aber, finde ich, eine andere Ecke davon. Also,
ja, den Business-Teil.
Jetzt erstmal so ein bisschen
Downtown.
Ja, Commercial, hinten haben wir wieder den Starship-Trooper-Helm gehabt. Einfach ein paar Geschäfte, ein bisschen, also nicht High-Class, aber schon das, was wir vorher gesehen haben, wo Badger war, das war ja schon fast ein
Drecksloch.
Ja.
Also ohne das zu werten, es war ein Drecksloch.
Also ich sag mal, wirtschaftlich abgehängte Ecke, sagen wir es mal so. Ja. Offene Zelte, keine richtigen Gebäude, keiner von denen mit einem festen Einkommen gefühlt, sehr viele Kriminelle. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, Midtown.
Das wirkt touristisch. Ne? Das wirkt fast touristisch. Also wenn die Crew der Serenity hier langläuft, das wirkt, als wären die so, guck mal hier, guck mal da. Ja. Kaylee gleich, hier gibt's ja tolle Sachen zu kaufen. Mein Lieblingskleid, mein neues und so weiter und so fort.
Ja, ist ein sehr schöner menschlicher Moment jetzt auch. Es ist hier auch keine Sekunde wieder verschenkt. Also
Du findest den Gag so schön? Ja, ich finde den Gag so super. Weil Kaylee sagt halt so zu diesem, das ist halt so ein fluffiges Spitzenkleid, wie man es aus Kostümfilmen kennt.
Ja, dazu werde ich mir noch was sagen. Es wirkt auf mich so ein bisschen Südstaaten, 19. Jahrhundert, so Fackeln im Sturm. Solche Sachen werden so ausgestattet und
grob, aber halt rosa
und wirklich sehr fluffy, also es ist sehr fluffy, zu fluffy auch, und das ist aber auch
nein, genau richtig. Und Zoe meint dann gleich so, ich meine, wenn ich ein schönes Kleid denken oder kaufen würde, dann wäre das was so richtig schön eng anliegend. So ein Wursch, du willst was eng anliegendes? Captain, kriege ich Geld, um meiner Frau was eng anliegendes zu kaufen?
Und das wirklich beschreibt wieder beide Charaktere super, weil die Schauspieler würden ja beide würden in einem engerlichen Kleid gut aussehen. Aber natürlich würde Zoe diese Rüschen nicht tragen. Es würde so nicht zu ihr passen. Die Schauspielerin hingegen könnte das locker. Die könnte genau sowas spielen, sowas total Weiches. Aber das ist halt nicht Zoe. Und das ist schön. Und
weißt du, ich muss ganz kurz springen. Bleib noch kurz auf Pause. Natürlich. Da muss ich gleich springen. Zoe in Suits.
Ja.
Da hat sie das Slinky Dress. Da hat sie das eng an. Und das ist einfach auch so.
Also Gina Torres, die Schauspielerin.
Genau, Gina Torres. Also für mich ist Gina Torres natürlich, egal wann und wie und wo ich sie sehe, immer, sie ist immer Zoe. Ja. Ist gar keine Frage. So. Aber das ist auch wie beim Wrestling, ein guter Wrestler, ein guter Wrestling-Charakter ist immer der echte eigene Charakter eben oder eine Facette davon auf 300% aufgedreht.
Ja, ich meine, das hängt bei den Schauspielern ein bisschen davon ab, was für ein Typ die sind. Aber natürlich. Viele, die sind einfach nur eine Variante grob. Und man muss hier sagen, ich halte Gina Torres für eine Schauspielerin, die vielschichtiger ist, aber die Charaktere in Suits und in Firefly sind sich ähnlich genug, wenn man jetzt die Welt einfach mal ignoriert. Das sind beides taffe Frauen mit viel Autorität, die smart sind. Und
die auch manchmal fiese Entscheidungen treffen müssen und es dann eben auch tun.
Genau. Und ich glaube, in Buffy hat sie ja auch mitgespielt. Ich glaube, sie hat eine Göttin gespielt in Buffy, wenn ich mich nicht irre.
Frag mich nicht, welche.
Den Namen weiß ich auch nicht mehr. Das war in den späteren Staffeln irgendwann 5, 6, 7 irgendwo. Und da war sie ein bisschen, also zumindest hat sie so getan, als ob war sie ein bisschen weicher und ein bisschen lieb. So ein bisschen mehr in Richtung Kaylee. Aber im Endeffekt dann glaube ich doch wieder nicht. Ich glaube, es war so ein bisschen kultmäßig, wie das abgelaufen ist.
Was ich einfach sehr schön finde, ist, dass in dieser kleinen winzigen Szene, und das kann man ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, das ist eine wunderbare Vorbereitung. Dieser kleine Gag mit dem eng anliegenden Dress auf eine spätere Szene, auch sehr intim zwischen Zoe und Wash. Das eine erklärt das andere wunderbar und du brauchst nicht mehr und beides ist in seiner Länge damit komplett erstens abgehandelt und zweitens völlig okay. Mhm. Also weil so Sexszenen oder Liebesszenen oder so Bettszenen sind ja immer so, weiß nicht. Also ja, entweder sind es halt so oder so. Und da wir hier eine normale Serie schauen, sind das meistens Momente. So.
Ja gut, da gibt es aber auch Ausnahmen, auch in den Freigabebereichen, die wir uns hier gerade bewegen. Aber meistens, also wenn es gut gemacht ist, ergibt es Sinn, dass man mehr davon sieht.
Genau.
Aber man braucht es oft nicht. Also ganz oft ist das dann nur für die Quote so ein bisschen, bumsi, bumsi. Mhm. Und das umgehen wir hier, aber auch aus Zeitgründen. Es hat einfach plotmäßig keinen Sinn, denen beim Bumsen zuzugucken.
Nee, also vor allem Wash ist ja wahnsinnig standfest. Also das ist ja, der Wash kann ja Stunden. Also wenn man die Sexszene im Ganzen gezeigt hätte, dann hätte alleine damit die Serie eine neue Staffel gekriegt. Von der Länge her.
Das sagt Holger Böschen. Das sind so Zitate, die sollte man einfach mal rausziehen.
Ja, absolut.
Ja, auf jeden Fall, jeder hat hier so seinen kleinen Charaktermoment und im Hintergrund ist Mel auch die ganze Zeit so, oh, müssen wir uns jetzt dieses scheiß Kleid angucken, können wir mal langsam mal zur Arbeit gehen und ist dann auch so angepisst, dass er irgendwann so einen nicht netten Moment hat und Kelly auch wieder im Prinzip sagt, ey, du bist ja meine Mechanikerin, du brauchst keine scheiß Kleider, also tut mir leid. Und ist einfach gemein zu ihr und das finden wir alle immer uncool.
Vor allem Zoe findet das uncool.
Ja. Das geht der restlichen Crew so, nur Jane versteht es halt nicht. Jane ist einfach die dumme Männlichkeit von Mel Faktor 1000 und deswegen rafft er gar nicht, was hier los ist. Die anderen verbissen sich.
Schön auch, dass jeder so über die Schulter kommt, wie das Teufelchen, ne?
Ja, genau.
Hast du nichts falsch gemacht? Ja. Wo ist das Problem?
Der ganze Rest seines Gewissens fährt ab und er ist noch da und ist so, hä?
Genau.
Stellen die sich denn alle so an hier? Aber das ist sehr gut so, dass sie weg sind, denn jetzt werden wir wieder zu Badger übergehen, der mitbekommen hat, hey, Mel Reynolds, den kenne ich auch. Der ist gerade gelandet, da kann man nochmal wieder vorbeischauen. Aber ich liebe dieses Wortspiel, muss ich sagen, im Englischen. Wenn Badger sagt, I would like to have a sit down und Mel ist so, how about a piss off? Ich bin so, da geht mir das Herz auf. Das ist so einfach schön gemacht.
Immer wieder. Ja, aber wie sich rausstellt, Badger hat einen Kunden an der Hand, den er aber nicht richtig an Land ziehen kann, weil da gibt's eine Veranstaltung, wo er nicht hin darf.
Ja, die ganze Folge hat so ein bisschen das unterliegende Thema des Klassensystems. Also wir sind hier am unteren Ende, aber auch für Kriminelle gibt's natürlich ein bisschen was nach oben. Und da kommt er nicht rein. Er ist halt ein Small-Time-Criminal sozusagen, auch wenn er da relativ viel zu sagen hat. Aber er schafft es halt nicht auf diesen Ball. Und er vermutet, dass er mit Mel indirekt zumindest da Geschäfte machen kann. Ich glaube, das war's.
Genau,
ne? Das
war gibt ihm ja einfach ganz klar den Namen und den Kontakt, hier diesen Warwick Harrow, der sagt, der will Zeug vom Planeten wegbringen, aber ja, besprechen kann ich es mit dem halt nicht, weil ich bei dieser Party nicht reingelassen werde. Aber während Jane das Buffet hier, das Snack-Buffet, einfach mal sich komplett reinschiebt. Aber ich habe ein paar Tickets. Und wenn es ist, du könntest da hingehen und dann machst du es klar und meld dann so, ja, und dann mache ich ein Geschäft oder was?
Ich liebe daran aber auch dieses, dass Badger schon weiß, ey, ich würde da einfach auffallen, ich komme halt nicht respektabel rüber, aber du hast eine Chance, wo ich halt denke, wow, du kannst nicht mal deinen Akzent für 2 Sekunden ablehnen und einfach ablegen, dich duschen, vernünftige Klamotten anziehen und da den Kontakt aufbauen.
Aber Prioritäten.
Wie wir später erfahren, hat er einfach recht. Er schätzt diese Lage sehr gut ein, denn ja. Mel würde es ohne die Zwischenfälle, die dann noch dazwischen kommen, wahrscheinlich auch nicht schaffen, diesen Kontakt erfolgreich herzustellen. Nur aufgrund seines Verhaltens und der Kleidung und wie er sich gibt. Also er hätte das vermutlich auch nicht geschafft.
Na, da bin ich mir gar nicht so sicher.
Zumindest aber hat er keine guten Karten bis zu dem Punkt, wo der Plot dann einsetzt.
Ja, natürlich, okay, natürlich. Aber ich sag mal so, ich hätte ihm zugetraut, das Ganze auch auf eine andere Art und Weise hinzukriegen. Nur es hat sich halt dann so ergeben, wie es sich von hier aus betrachtet noch ergeben wird.
Ja. Oh Gott, also das ist wirklich einer der schlechtesten Special Effects in der ganzen Serie. Das sieht so kacke aus. Diese Außenansicht des Balls. Ne? Also es tut seinen Job. Wir wissen so, okay, das ist fancy hier. Das sieht ja fast aus wie der Louvre von oben. So nach dem Motto, viel Glas, viel Licht, teuer. Aber es sieht so verwaschen und unscharf aus. Das ist schon erschreckend gewesen. Jetzt sind wir schon beim Ball. Und ich möchte 2, 3 Sachen zu den Kostümen sagen.
Bitte.
Weil da sind wir keine Experten. Aber ich habe extra überlegt, okay, was sind denn die Sachen, die ich hier als Laie erkennen kann? Und es waren alles, also meine, habe ich vorher schon gesagt, meine Referenzen waren sowas wie Fackeln im Sturm oder Gone with the Wind. Das ist 19. Jahrhundert, Südstaaten, USA, so ein bisschen. Wenn ich mich, also bei Gone with the Wind weiß ich es gerade nicht. Dann habe ich mir, es gibt so ein paar Uniformen so, und Kleider, die mich ans viktorianische Zeitalter erinnert haben. Ist auch 19. Jahrhundert. Und dann haben wir ein paar Einflüsse, wo ich mich natürlich noch viel weniger auskenne. Ein paar Kleidungsstücke erinnern mich an so indische Kleidungsstücke, also gerade das, was der Atherton trägt. Und noch ein paar andere asiatische Einflüsse und sehr viel Chaos. Und da ist wirklich der Moment, wo ich am allerliebsten mit irgendeinem Kostümdesigner reden muss und sagen würde, vor allen Dingen irgendwie eine Person, die da kulturell auch ein sensibles Gespür hat, wie so, ist das hier cool? Weil im Moment fühlt sich das an wie sehr schöne einzelne Kostüme, aber ein krasses Mischmasch. Wir wissen natürlich, was hier das Ziel ist. Wir sollen diese kulturellen Einflüsse alle kombiniert wissen mit dem Western-Flair, der noch reinkommt. Und das ist ja auch 19. Jahrhundert. 1800 Tobak ist auch grob der Wilde Westen. Aber es wirkt auf mich sehr chaotisch in dieser Folge. Das ist wirklich mein einziger wirklicher Kritikpunkt in Anführungsstrichen. Das ist chaotisch auf mich.
Dass die, also, um das in einem Satz zusammen zu fragen, fassend fragen, dich stört, dass die Kostüm- und Kleiderauswahl für dich, für dein Auge ästhetisch nicht aufeinander abgestimmt ist?
Nein. Nein, ich habe das Gefühl, also ich empfinde keinen, und entweder fehlt mir dafür der Blick oder ich habe halt recht, eins von beidem. Deswegen, ich schließe nicht aus, dass ich da einfach falsch liege. Ich habe das Gefühl, dass hier kein kohärenter Plan dahinter steht. Jetzt habe ich natürlich 3-mal gesagt, 19. Jahrhundert, das spricht ja eigentlich für einen Plan. Aber ich verstehe es nicht.
Also du meinst, der Ball hat kein Motto oder was ist jetzt?
Es ist,
ich verstehe die Kritik einfach nicht. Weil, also okay. Für mich ist es, ich sehe das, ja, die haben alle verschiedene Klamotten an. Der eine so, der andere so. Mhm. Kaylee wird da dann gleich eine Begegnung haben mit irgendwelchen Mädels, die dann tatsächlich alle gleich aussehen.
Würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben
gleich
eine Richtung. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder so einen Fall, der Mann hat einen Turban an und ich bin so, okay, aber niemand sonst hat einen Turban an. Ist das ein besonderes, also ich kann keine Logik erahnen. Ich kann keinen Plan erahnen dahinter. Ich spüre keine Linie, sondern ich habe das Gefühl so, die Angabe war, mach mal, du weißt ja, welche Einflüsse wir grob haben wollen. Und dann hat man einfach alles genommen, was an Kostümen da war.
Ich glaube, man hat einfach genommen, was an Kostümen grob da war und dann war es einfach scheiß auf Plan.
Ja, und das
es ist ja auch nicht wichtig. Guck mal, jede Person, die da kostümiert, also kostümiert im Sinne von, ich gehe auf einen Ball und ziehe mir irgendeine Form von Kostüm an, die da dargestellt wird, sticht ja für sich in irgendeiner Weise als besonders heraus, weil hat irgendeinen besonderen Kostüm. Ob das jetzt südamerikanisch aussieht oder indisch oder klassisch oder, völlig egal. Keiner steht da mit Jeans und Sneakern.
Nee, das ist richtig. Also so. Sie haben sich alle rausgeputzt.
Das und hat auf das jeden Fall allein, und das alleine ist für mich völlig ausreichend als Motto, Ball, fertig, Ende. Denke ich nicht weiter drüber nach.
Ja, ich nehme tatsächlich aber auch nur den Ball als Anhaltspunkt dafür. Auch beim Duell später zieht sich das durch. Also ich bin, ich sage nicht, dass ich unzufrieden bin. Mir fehlt einfach der Zugang dazu.
Okay.
Und nur in den Hauptfiguren, finde ich, funktioniert es hervorragend. Also Inara sieht immer elegant aus, auch hier. Also das wirkt auch nicht zufällig, sondern es ist auf sie abgestimmt, wie sie wirkt. Es ist alles kohärent. Auch Atherton, finde ich, der sieht auch, wenn ich jetzt mal meine Antipathie wegnehme, elegant aus in diesem für mich indischen Anzug. Kann ich komplett falsch liegen, lass ich mich gerne
korrigieren. Wäre das was für dich?
Es gibt einen Unterschied zwischen Dinge, die vielleicht an jemand gut aussehen und Dinge, die jemand tragen würde. Ich habe keine Ahnung, ob das gut an mir aussehen würde, aber ich würde es nicht tragen.
Hilft dir das? Wenn es gut an dir aussähe, also keine Ahnung, morgen steht ein Schneider vor dir und sagt, hier, zieh mal an und da ist ein Spiegel. Du ziehst das an, denkst dir so, what? Dann stehst du vor dem Spiegel und denkst dir so, Alter,
dann gibt's, was geht? Dann gibt es aber immer noch die Sache, ich glaube zum Beispiel, das ist ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ich glaube zum Beispiel, mir würde Eyeliner sehr gut stehen. Ich glaube wirklich, das wäre, glaube ich, ein guter Look für mich. Aber ich sehe mich nicht da drin. Ich fühle mich damit nicht wohl.
Und wenn du weil du das Gefühl hast, damit etwas zu vermitteln, was du nicht vermitteln willst, weil du das Gefühl hast, dass andere dann denken würden, was sind das für eine?
Nö, da gibt es halt schon Assoziationen, auch, wobei ich eigentlich mit diesen Subkulturen eigentlich auch cool bin. Also das würde mich gar nicht so stören. Aber ich fühl, wenn du dich mit irgendwas nicht wohlfühlst, und das kann sich ja mit der Zeit auch ändern, dann wirst du damit auch unsicher wirken. Wenn du rausgehst und du bist die ganze Zeit so, ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Sonst würden viel mehr Männer Kilt tragen. Auch das, also mir würde ein Rock gut stehen, weil ich gebe ungern an, aber ich habe schöne Beine. Und entsprechend dieses Unwohlsein, dieses soziale Akzeptanz, die man natürlich auch im eigenen Kopf hat, das spielt halt eine Rolle. Und bevor man dann was trägt, worin man sich unwohl fühlt, zieht man halt vielleicht einfach was an, worin man auch gut aussieht, aber was halt jetzt nicht dieses krasse Ding ist. Ich glaube, das könnte mir stehen, so ein Schnitt, aber wenn ich mich in die Situation begebe, ich stehe vor dem Spiegel, sehe das, selbst wenn ich sage, der Typ im Spiegel sieht gut aus, weil ich so, ja, aber bin ich das? Fühle mich nicht wohl und dann nicht. Aber sollte das immer mal probieren. Und ich schließe auch nicht aus, dass ich mit 50 dann irgendwann so, ja, heute ist der Tag, heute Eyeliner.
Ab heute Minirock und Eyeliner.
Nee, Eyeliner, Ledermini und Stiefel.
Und dann Hohlstiefel, also wo die Reise hingeht. Reden wir da eher von Reiterstiefeln, Gummistiefeln oder Springerstiefeln?
Gummistiefel, wirklich. Also die Reihenfolge, hast du wirklich am schlimmsten aufgehört, ne? aber nur wegen Assoziation. Werden wir wahrscheinlich einfach, da würde ich einfach mal meinen Docs bleiben, glaube ich. Also die dann allerdings schön offen in dem Fall. So ein bisschen punkig.
Dann halt wie Fat Mike einfach im kleinen Kleidchen.
Ich weiß nicht, wen du gerade meinst mit Fat Mike.
Fat Mike, Sänger von NOFX? Bekannt ist und einfach auch sehr, sehr viele Jahre lang irgendwann hat er angefangen, Frauenkleider zu tragen. So immer so kurze Hängerchen.
Ja.
Hat er total bequem gefunden, ist damit auf die Bühnen rumgerannt und hat gesagt, ey, mir doch scheißegal.
Als Punker muss ja auch einfach Dinge egal sein, sonst bist du kein Punker. Also.
Zurück zum Thema.
Ja, bitte. Weg von Dominik mit Eyeliner im Kurzen.
Unser Lieblingspunk, Mal Reynolds.
Ja. hier kommen wir jetzt zu der ersten Situation, wo Atherton einfach ein Arsch ist. Und das ist auch ganz offensichtlich. Und Inara ist auch einfach sofort, also nicht versteht, sondern sie spürt es vor allen Dingen. Weil er sie eigentlich, und das ist der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen Mal und Atherton ist nicht, dass der eine sie nicht als Hure bezeichnet, sondern der Unterschied ist die Sprache. Weil Atherton sieht sie komplett als Hure. Also ich benutze den Begriff jetzt wirklich aus der Perspektive von ihm. Er will sie aber besitzen, weil er sie toll findet. Und er hält auch nichts von dem Berufsstand, verrückterweise. Weil er jetzt einfach gesagt hat, naja, oh, sie läuft rot an. Das machen aber nicht viele in deinem Berufsstand. Das ist einfach nur eine nette Art und Weise, zu sagen, du bist halt eine schamlose Hure. Das ist einfach nur eine Umschreibung. Und es zeigt halt, was er denkt.
Er sagt, du bist eine gute Hure.
Ja, und ich entschuldige mich dafür, dass wir den Begriff hier so krass benutzen, falls da irgendjemand sich getriggert fühlt in dem Moment. Aber es ist die Denke von ihm, ganz eindeutig.
Ganz kurz, ich finde das kannst du potenziell rausschneiden oder nicht aus diesem Podcast. Am Ende, mir ist das wurscht, aber ich finde das ganz schön anstrengend, immer so vorsichtig sein zu müssen in der Formulierung. Und das ist keine Kritik an dich und auch nicht zwingend an irgendwelche Hörer, aber dieses, warum, das ist doch eine Hure, eine Prostituiere, eine Nutte, das sind alles ganz normale Worte für diesen Berufsstand. Ob die jetzt negativ ausgelegt werden können, dürfen oder sollten, hängt meiner Ansicht nach fast komplett damit zusammen, wie das gesagt wird. Ob das mit einem Lachen, ob das abwertend, ob das erklärend, ob das sachlich, okay, ob das in welchem Kontext gesagt ist. Und ich frage dich jetzt tatsächlich.
Mhm. Ich weiß auch genau, wie du es meinst. Ist okay.
Okay, gut.
Du fragst dich, warum ich da so vorsichtig bin und ob man das so sein muss immer.
Ja.
Zum einen versuche ich immer, wenn ich mir gerade nicht sicher bin, das zumindest zur Diskussion zu stellen und klarzustellen. Bin mir gerade nicht sicher.
Okay.
Das ist wichtig, weil wenn ich einfach so tue, als ob, dann wird einem oft eine Haltung unterstellt, die ich vielleicht in dem Moment gar nicht habe. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, die Begriffe, die du genannt hast, sind ja alle mit leicht unterschiedlichen Konnotationen versehen. Prostituierte ist ein relativ neutraler Begriff und Hure und Nutte sind auf einem anderen Bereich, die halt auch mal als Beleidigung benutzt werden. Das heißt, die Konnotation ist leicht anders.
Ja.
Und ich überlasse da die Deutungshoheit lieber den Personen, die betroffen sind, im Zweifelsfall, als mir selbst.
Weil wir reden über fiktive Personen.
Wir reden hier über fiktive Personen, aber ich benutze den Begriff. Und ich normalisiere ihn immer ein bisschen. Deswegen betone ich, dass er das aus seiner Perspektive sagt. Ich stelle es einfach nur klar.
Ja.
Natürlich hätte ich jetzt nicht unbedingt sagen müssen, Entschuldigung, wenn sich jemand getriggert fühlt. Das hätte ich im Zweifelsfall auch weglassen können.
Ja. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den ich meine.
Ja.
Ich glaube, diese Kleinigkeiten sind es. Weil
ja,
es ist ja, Mel spricht ganz klar von Hurenakademie.
Ja.
Der Atherton macht auch überhaupt gar keinen Hehl daraus, wie er zu der Sache steht.
Ja,
sicher. Und das ist alles eine sehr, du hast vorher richtig gesagt, patriarchalische, sehr von oben herab Geschichte, gerade beim Atherton.
Ja.
Beim Mel sage ich ganz klar, da ist viel Unsicherheit dabei. Er versucht es zu kommunizieren, ohne sich selbst zu groß zu öffnen und zu sagen, ey, ich liebe dich. Und von daher, ich bin im, also ich habe ein bisschen ein Problem damit, wenn ich nicht offensichtliche, klare Dinge offensichtlich und klar benennen kann. Und das ist, aber wie gesagt, ich verstehe das und deswegen habe ich einfach wirklich ehrlich interessiert nachgefragt.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Ich finde das, also du wirst auch nicht der Einzige sein, der sich die Frage stellt, warum lässt der Hammes denn das denn schon wieder so raushängen?
Mhm.
Und mir geht es immer nur darum, genau das, was du gesagt hast, klar zu kommunizieren, wie ich die Worte benutze, wie ich das meine und in dem Fall aus der Perspektive von ihm.
Aber hey, dann lassen wir es im Podcast drin und nutzen es als wunderbare Erklärung.
Genau, das ist der Punkt. Und auch das, was ich vorher gesagt habe, ne, wenn ihr offen darüber diskutiert und wenn ihr sagt, ey, das ist mir zu viel, ich will mehr über Firefly reden. Firefly macht die Themen letztlich auf, wir gehen nur grob drauf ein. Aber klar, ich verstehe, wenn euch das vom Verhältnis her irgendwie ein bisschen zu viel ist, dann könnt ihr auch mal vorskippen. Das kann euch keiner nehmen, das empfinde ich auch nicht als Beleidigung.
Nee,
also das skippt ein paar Sekunden vor und dann reden wir auch wieder über das, was jetzt passiert. Zum einen haben wir natürlich gehabt, dass Inara dann Profi, der sie ist. Und das wird nicht ihre erste Situation gewesen sein, die leicht unangenehm war.
Mhm.
Hat sie sich dann wieder darauf eingelassen, okay, lass uns einen schönen Abend verbringen, lass uns erstmal tanzen. Das heißt ja auch sonst nichts. Das heißt ja nur, wir lassen das Thema jetzt mal ruhen, tanzen ein bisschen. Aber sie hat zumindest registriert, naja, der Typ ist halt auch nur ein Arsch im weitesten Sinne. Und wir springen dann kurz in den Maschinenraum zu Kaylee, die am Arbeiten ist, und Mel holt sie dann kurz ab. Wir wissen natürlich schon, also wir können ahnen, wenn wir es zum ersten Mal gucken, worauf es hinausläuft.
Nee.
Finde ich schon.
Echt? Findest du?
Ja,
ich fand das total gar nicht offensichtlich. Also vielleicht bin ich da auch naiv einfach gewesen. Selbst jetzt beim heute nochmal schauen, ich hatte diese Szene tatsächlich so nicht in Erinnerung. Und es war einfach sehr schön, dieses Kaylee in der Nahaufnahme zu sehen, wie sie dann irgendwas rumschraubt und rumdoktert. Und im Hintergrund siehst du halt Mel durch den Tunnel quasi ankommen und so, ey, Kaylee, ich hab was für dich. Und so, nee, mit dir rede ich nicht, Captain. Komma, in Klammern, Arschloch.
Ist ein super Charaktermoment, aber es verknüpft halt, also wenn es aufgelöst wird, verknüpft es halt so schön vorher die Sache mit dem Kleid und alle Elemente kommen dann zusammen und ergeben ein Bild, weil Mel hier auch zwei Dinge gleichzeitig tun kann. Ne? Also das eine ist, wenn er respektiert werden will an so einem Ball, muss er eine Begleitung haben.
Ja.
Logisch. Er kann nicht mit Zoe, wäre vielleicht auch gegangen, muss man dazu sagen. Aber die will ja auch mal Zeit mit ihrem Mann verbringen, wie wir später sehen. Also das ist auch so ein bisschen raus. Und Kaylee hat er vorher beleidigt und die wollten Kleid. Also das mehr bietet sich ja eigentlich nicht an für ihn, hier zwei Dinge auf einmal zu erledigen. Nämlich respektiert zu werden am Ball, eine Begleitung zu haben und ihr dieses Kleid zu schenken, dass sie sich auch ein bisschen wohlfühlt. Und in die Richtung geht's jetzt gleich. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen noch viel passiert. Ist halt viel Ballgetanze jetzt. Was ich mir nicht zu detailliert ohne Ton angucken möchte, weil ich dann wahrscheinlich irgendwo sehe, dass irgendein Extra im Hintergrund nicht weiß, wo er hinzugehen hat. Ist mir noch nie aufgefallen.
Aber jetzt kommt natürlich die wichtige Szene, oder der wichtige Teil mit dem Atherton Wing. Vorher hat er ganz klar gemacht, so ja, du bist gut in dem, was du tust. Hätte ich jetzt den meisten anderen auch nicht zugetraut, aber jetzt kommt seine eigentliche Motivation durch, nämlich das Angebot, dauerhaft bei ihm auf Persephone zu bleiben und nicht als meine Lebensgefährtin, nicht als meine Frau, nicht als die Liebe meines Lebens, sondern als mein Personal Companion.
Ja.
Und also als Zuschauer bin ich jetzt schon an dem Punkt, dem eine reinhauen zu wollen.
Weil sich das für dich wie Besitz anfühlt.
Das ist eine nach außen hin freundliche Art zu sagen, ich kaufe deinen Körper und deine Seele und du wirst für immer mir gehören.
Okay, ich lese es durch ihre Reaktion, weil ich kann ja nur die Linse der Serie benutzen, was die Welt angeht. Lese ich so ein bisschen, wie das ein Ding ist, was passieren kann in dieser Welt. Das ist durchaus Personal Companions.
Natürlich.
Gibt, also das ist ja wichtig. Weil wenn
das gibt es auch in unserer Welt. Also, das ist nicht komplett draußen.
Aber es ist ja hier akzeptierter. Darum geht es ja. Wenn der das jetzt vorgeschlagen hätte, und es ist unüblich zumindest, dann hätte sie anders reagiert. Das ist mein Ding. Es ist ein legitimes Business-Angebot sozusagen. Ja?
Darf ich ein einziges Wort einwerfen?
Ja, 20.
Spielerfrauen.
Okay, hast du eingeworfen, können wir alle drüber lachen.
Nein, ich meine das ernst.
Okay.
Halt ich rede nicht von jeder Einzelnen und ich verallgemeine das nicht komplett.
Okay.
Aber es gibt dieses Phänomen 100%. Es gibt Agenturen und viele werden davon wissen und man muss überhaupt gar keinen Namen nennen. Es gibt viele Menschen, die prominent sind, die eine ganz normale Ehe führen, die komplett arrangiert und...
Wahrscheinlich mit Vertrag dann?
100%. 100%. Das gibt es in unserer Welt und es ist nicht so, dass das irgendein Tabu wäre.
Also, es kommt auf die Definition von Tabu an im weitesten Sinne. Ich habe damit auch in dem Sinne kein Problem, weil das erwachsene Leute sind, die einen Vertrag unterschreiben.
Absolut.
Und die müssen hoffentlich wissen, was sie tun. Es wird da bestimmt auch schlimmere Fälle geben, die nicht cool sind. Das ist ja immer so. Aber es gibt ja einen Unterschied. Also das ist ja nichts, was jetzt in der Öffentlichkeit ständig diskutiert wird oder eine akzeptable Sache ist, wo jeder sagen würde, ja, ist ja normal. Also ganz viele Leute würden auf das, was du gerade gesagt hast, extrem moralisierend auch reagieren und sagen, was finde ich ja furchtbar und hier und da. Und das sei jedem auch gegönnt. Ne? Also das ist ja eine emotionale Reaktion erstmal. Und ich habe einfach das Gefühl, dass hier für ihren Berufsstand so ein Angebot völlig normal ist. Vor allen Dingen, wir reden ja zwischen den beiden gerade auch einfach nur. Und sie ist davon nicht abgeschreckt, sondern wenn überhaupt, hat sie ein sehr gutes Pokerface und lässt nicht durchdringen, ob das jetzt krass gut ist oder krass schlecht für sie. Und das ist wichtig für uns, weil es könnte ja auch sein, dass wir ihr sofort ansehen, wir haben ja vorher gesehen, wir können hier sehr schnell Reaktionen bekommen, dass sie das jetzt zwar höflich ist, aber das ablehnen wird. Und den Eindruck habe ich hier nicht. Sie nimmt das erstmal an und sagt natürlich auch nicht ja oder nein.
Lässt sich äußerlich erstmal nichts großartig anmerken.
Genau, weil er ja auch gerade charmant ist und das ist ja auch eine Form von Kompliment. Das heißt, ich bin so zufrieden damit, ich finde dich so toll. Dir läuft das halt entgegen, weil das halt für dich krass Besitztum ist. In der Welt gesprochen bin ich so, ja, ist halt eine Langzeitanstellung. Ich finde es auch uncool, weil sie ja Freiheit dafür aufgeben muss und sich einschränken lässt. Sie hätte wahrscheinlich jederzeit die Freiheit zu sagen, nee, jetzt ist Feierabend. Also es ist quasi so, wie lange hast du gebucht? Ja, so die nächsten 20, 30, 40 Jahre bis auf Widerruf sozusagen. Und fühlt sich für mich natürlich auch uncool an, aber vor allen Dingen, weil ich ihn nicht mag. Ne? Also, und ich fände ihn auch sympathischer, wenn er einfach irgendwie versuchen würde, eine romantische Partnerin kennenzulernen. Er wirkt ja so wie, ja, ich brauche einfach nur diese Fakten. Ich brauche einfach nur ab und zu ein bisschen Companionship, ein bisschen Bumsen, vielleicht auch mal kurz romantisch sein, aber dann ist das vorbei und dann mache ich wieder den Rest meines Lebens. Das finde ich ja, das ist ja so robotermäßig, das finde ich total unsympathisch. Macht ihn noch unsympathischer für mich. Was ist so? Also es ist schon eine wilde Welt, die hier projiziert wird, weil sie so vertraut ist und dann doch überhaupt nicht. Sie ist natürlich vertraut
auch zu großen Teilen, gerade wenn wir jetzt hier bei diesem Ball sind. Vertraut ist natürlich auch durch viele Kostümfilme, Musketier, sonst was, Geschichten, die man gesehen hat, Adelige, die sich halt nicht großartig anders benehmen als der Atherton Wing, vielleicht mit einem anderen Thema, aber vom Grundprinzip sehr besitzergreifend, was ich anfasse, das gehört mir. Ich glaube, das vermittelt einfach schon eine Vertrautheit und übrigens so musketiermäßig, das ist allgemein so ein bisschen so ein Gefühl, was diese Folge für mich oder diese Ballsituation für mich vermittelt. Kommen wir dann später natürlich noch im Detail mehr drauf, aber das ist schon sehr schön gemacht. Und sagen wir es mal so, diese Szene mit dem Atherton Wing und der Inara, die ist ja noch ein kleines bisschen weitergegangen, als wir gerade noch erzählt haben. Zum Abschluss sagt er ihr ja noch, du gehörst hierher, du gehörst zu mir, du gehörst auf diesen Planeten und nicht an Bord von so einem fliegenden Stück Scheiße.
Ja, also es ist jetzt unsere freie Übersetzung, weil wir kein Chinesisch, kein Mandarin können.
Das ist
Scheiße. Okay. Ja. Also das ist ja gut, dass wir was Einfaches genommen haben. Und das ist ja der Punkt. Ich habe vorher gesagt, er kleidet ja nur seine abfällige Meinung in eine schönere Sprache. Und hier bricht das ja. Und da siehst du auch, dass sie sehr hohen Wert auf diese Gepflogenheiten legt und auf diese Etikette, weil sie dann sofort, ey, Language. Das ist nicht schön, was du gerade gesagt hast. Und er wiederholt es dann halt noch zweimal, glaube ich, und sagt, nee, es ist ja ein Stück Scheiße. Und
also Hundescheiße übrigens, um genau zu sein. Okay. Aber ja.
Und ich finde es halt interessant, wie für sie das, also ich interpretiere jetzt sehr weit. Ne? Ich sage jetzt mal, in ihrem Inneren hat sie eh dieses Angebot nicht ernst genommen. Auch wenn sie später es nochmal gegenüber Mel wiederholt, weil in meinen Augen ist das nur ein Argument. Mhm. Das ist jetzt meine Interpretation. Sie hat das nicht wirklich angenommen, als ich werde darüber nachdenken, ob ich das tun werde. Und jetzt realisiert sie halt, dieser Typ, der ihr dieses krasse Angebot gemacht hat, ist wirklich einfach kein netter Typ. Und das Einzige, worauf ich mich hier verlassen kann, ist, dass er die Etikette beherrscht. Die ist mir zwar wichtig, aber unter der Haube ist er einfach nichts wert. Und das tut wahrscheinlich auch ein bisschen weh, wenn man so viel Zeit mit jemandem verbringt.
Absolut. Gut, und auf einmal, wir hatten ja eingangs den großen Ansager, der jeden Gast da perfekt vorgestellt hat. Ist das die Ursprungsform des Masters of Ceremony? Und auf einmal kommt Mel rein mit Kaylee an der Seite und dem rosa Puffy-Puff-Kleid.
Ja, und man sieht ihr an, sie freut sich sehr. Sie
ist, das ist sehr die elegant. Platzt gleich. Die platzt gleich. Das ist, wenn sie jemals in einer Zeitschleife gefangen sein möchte, dann in dieser.
Ja, also bis irgendwann jemand was sagt. Also bis dahin
natürlich.
Geht's ihr richtig gut. Und Mel ist einfach nur so, okay, das ist alles, also hier ist viel los. Krass, hier fühle ich mich aber gar nicht wohl.
Was ich krass finde, machen wir mal kurz Pause.
Ja.
Exakt, diesmal, die Kamera, wir hatten gerade eine, ich sag mal, Dreivierteltotale des Raumes.
Ja.
Ziemlich flach angesetzte Kamera.
Halbtotale,
wir sehen die Leute auf Schulterhöhe. Der Raum ist wahnsinnig klein. Wenn du dir jetzt dieses Bild anschaust, das ist eines der wenigen Male, wo du als Zuschauer mit einem bisschen erfahrenen Auge.
Also du brauchst nicht mal
sofort Auge. Siehst, wow.
Du siehst auch,
wow. Alles daran ist eine Notlösung.
Du siehst ja meinen Mauszeiger, ne? Also gleich, ich werde damit nochmal wegfahren. Und hier oben, wo der, ist ja ein CGI-Kronleuchter, der da schwebt. Und hier oben, in diesem schwarzen Bereich, ich mache jetzt die Maus weg, wirst du gleich, wenn das hoffentlich wegklappt, sehen, dass du da so ein bisschen Studio siehst.
Ja, ja.
Ne? Also da ist die Studiodecke.
Da siehst du die Rigs,
genau. Und das ist ja auch alles nicht schlimm.
Das ist eines der wenigen Bilder, wo ich sagen will, oder das ist das, was ich sagen will, das ist eines der wenigen Bilder in dieser Serie, die dahingehend herausstechen, dass man sich als Zuschauer...
Das da oben ist sogar nochmal CGI drumherum. Okay, entschuldige, muss ich zurückziehen. Das sollte das Glasdach sein, das wir von der Außenansicht gesehen haben.
Aber es wirkt so.
Ja, und es ist definitiv Studio, das da.
Genau. Nichtsdestotrotz, eine der wenigen Situationen oder Szenen, in denen auffällt, ist halt doch nur mit kleinen Anführungszeichen wenig Budget, kleines Studio.
Ja, aber ich muss das wirklich sehr zurückziehen mit dem Kronleuchter. Das ist hinten dran auch CGI, aber auch sehr offensichtlich ist. Das Studio da ist klein. Das kann man auch, gute Faustregel, versucht mal grob die Personen zu zählen. Und wie viele davon dann gerade da reinpassen, wie viel Raum die einnehmen. Weil man kriegt 100 Personen in die meisten Wohnzimmer, wenn die direkt nebeneinander stehen. Also das ist eng, wohlgemerkt. Ne? Aber ich habe hier, glaube ich, keine 100 Personen gesehen.
Ich habe mal eine Wetten-Das-Folge gesehen, da war ich noch ein Kind.
Krass.
Da waren, glaube ich, 25 Leute in einem VW-Käfer.
Ja, also das ist natürlich jetzt wieder ein Extremfall, aber wenn ich hier so grob drüber gucke, würde ich sagen, dass wir an dem Tag maximal 50 Statisten hatten und das ist hochgegriffen.
Ja.
Das macht aber alles nichts, darunter leidet die Serie nicht wirklich. So.
Nee, und wie gesagt, man sieht hier einfach ein bisschen Action, da wird getanzt, da wird gemacht. Mel und Kaylee besprechen jetzt erstmal das direkte Vorgehen und Kaylee hört ab einem gewissen Punkt überhaupt gar nicht mehr zu. Mhm. Mel hat gesagt, ja, hier, der Typ, den wir suchen, sieht so und so aus. Und Katie, ist das der? Und zeigt halt auf den Typen, der gerade mit einer riesigen Schüssel frischer Erdbeeren vorbeigelaufen ist. Ja, und
das ist halt ein Callback zum Piloten, weil sie die Erdbeere von Shepard Book so toll fand. Und jetzt sind sie so eine riesige Masse von denen und geht natürlich direkt zum Buffet.
Genau.
Ich würde ganz gerne die Sachen, die jetzt auf Serenity laufen, einfach in 2-3 Sätzen abhaken und
sehr, sehr gerne. Und so ist ja auch viel. Ja, wobei, bis zu einem gewissen Punkt. Es gibt eine Szene, da müssen wir dann schon drüber sprechen.
Aber die anderen Charaktere, wo nur die Frage morgen, was machen die eigentlich? Also Book, Jane, wie heißt der Bruder nochmal? Gott, ich will in mein Hirn. Oh, jetzt muss ich wieder nachgucken.
Ach so, jetzt war ich war gerade so ganz Simon, grundsätzlich Simon. So, wovon spielst du gerade? Aber ja,
Simon. Wir haben quasi ein Pokerspiel zwischen den dreien und schöne Währung. Haushaltsdienste auf dem Schiff werden quasi als Währung benutzt, finde ich sehr, sehr gut. Macht einen sympathischen Banter. River macht im Hintergrund die Etiketten von Dosen ab und dreht irgendwann durch. Hat halt so einen kleinen Anfall. Sie ist ja mental nicht stabil. Das muss in der Folge halt auch nochmal thematisiert werden kurz. Mhm. Und dann gibt es den schönen Gag von Shepard Book am Schluss so, hey, haben wir halt ein paar Mystery-Essen, das ist schon okay. Den Teil, der ist, glaube ich, in der Hauptsache drin, damit wir wissen, was die machen. Aber der ist schön gespielt, der ist sympathisch und wir erfahren halt nochmal, hey, River, Probleme.
Ja, haben wir genauso wie während sich Simon und Shepard dann um River kümmern, dass Jane, der gerade die Hand Poker verloren hat, sich erstmal einen Teil seines dessen, was er verloren hat, wieder schön zurückholen kann.
Ja, also jeder Charakter ist also halt auch der Charakter. Was würde Person X in dem Moment tun? Genau das schreiben wir natürlich auch hin. Und das passiert, damit keine Sekunde verloren geht. Und trotzdem, es ist zwar eine schöne Szene und wir wollen natürlich auch immer wissen, was die anderen machen, aber sie ist jetzt nicht für den großen Plot so wichtig.
Es wäre eine Szene, die potenziell super wichtig sein könnte, wenn es mehr Firefly gegeben hätte.
Das gilt ja für alles, aber da ist
weil sie sagt ja auch da, sie kommen oder sie redet natürlich von den Typen mit den blauen Händen. So, und dann
ja, erzähl.
Das ist eine gute Sexszene.
Ja, weil das jetzt schon vorbei ist.
Erstens, weil sie einsteigt, als es vorbei ist. Mhm. Zweitens finde ich auf angenehme Art und Weise beide Körper verschwitzt. Das Auge, die Wahrnehmung ist sofort, die hatten gerade Sex.
Ja, ja, sie glänzen einfach nur ein bisschen, es ist nicht eklig.
Genau.
Und die beiden spielen das auch wie ein Paar. Das
wie ein tolles Paar.
Ja, natürlich, also eins, das man mag. Also die auch danach weder einfach übergehen zu Alltag, sondern einfach genießen, dass sie so ein bisschen Zeit für sich haben.
Und etwas, ja, das jeder von uns kennt, die Frau auf der einen Seite nach dem Sex vollen Lobes, oh, das war alles super und toll, und dann dreht sie sich um und schläft ein. Und washed hier keine Romantik oder sowas mehr, nee, gar nichts, nee, aber das ist nun mal.
Also ja. Das ist aber oft umgedreht, so.
Die einzige, die sich hier umdreht, ist die Zoe.
Ja, aber es ist oft umgekehrt, dass der Mann eher einschläft. Also das ist
überhaupt gar nicht, was du meinst.
So das Klischee zumindest. Also
ich habe noch nie davon gehört, dass ein Mann nach dem Sex jemals einschlafen konnte.
Nein, ich habe jetzt nicht die Vorstellung, wie du da liegst. Du bist so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, genau.
Ich kann jetzt gar nicht schlafen.
Das war so viel.
Also wirklich nur auf dich bezogen. Aber ist auch völlig egal. Da ist jeder auch ein bisschen anders. Aber das Stereotyp ist natürlich da, dass mindestens einer einpennt und dass hier die Rollen geflippt sind. Ja, okay. Also kann man sagen,
es ist Comedy und fertig. Ist doch alles mit einem Lächeln.
Ja, natürlich.
Also sowohl, wenn wir reden, als auch diese Szene an sich, das ist so sehr mit einem Lächeln. Ich würde einfach keinerlei Kritik daran akzeptieren.
Auf gar keinen Fall, da gibt es keine Kritik.
Weil die immer konstruiert ist und das, ist nicht.
Nee, das ist einfach eine schöne Szene gewesen, finde ich. Und dann hat man die beiden halt als Paar auch nochmal ein bisschen fester im Herzen. Und man will einfach, das ist so ein Shipping, die sind eh schon zusammen, aber man will auch, dass da alles gut ist. Das ist das Schöne bei den beiden.
Ja, man will es genießen.
Ja, Kaylee hatte jetzt ihre erste Reaktion, Begegnung? Die so ein bisschen, was sie nicht realisiert hat, warum wahrscheinlich, wo sie so eine Abfuhr eigentlich erteilt bekommen hat, weil ein Typ einfach nur sich verneigt hat, höflich, und ist weggegangen, nachdem sie was gesagt hat. Und jetzt sind wir hier bei den Queen Bitches, den Vieren, wo du gesagt hast, sehen alle gleich aus. Ich würde sagen, die sind ein Stil. Die sollen halt auch nochmal over the top ein bisschen sein und ein bisschen extravagant. Genau. Jede ein bisschen auf ihre eigene Art, aber ja, die vier nebeneinander ergeben Sinn. Also wenn ich da jetzt Kaylee sehe, ist natürlich der krasseste Kontrast. Also
klassischer Wrestling-Heel-Stable. Einer redet, einer guckt blöd, einer gibt dem, der redet, noch ein bisschen seitliche Deckung. Und irgendwer ist einfach nur stumm im Hintergrund.
Macht ein paar Gesten vielleicht noch, ja.
Genau. So. Und Kaylee in all ihrer Begeisterung kann sich gar nicht vorstellen, dass irgendwer dass diese ganze Veranstaltung anders wahrnehmen könnte als sie, nämlich als, boah, das ist alles total drüber, das ist ja der totale Wahnsinn. Mhm. Und die Mädels halt nur so, ja, cool, also. Keine Ahnung, ja. Dein Kleid sieht aus, als wäre es aus dem Laden gekauft. Weiß ich nicht, du musst deiner Schneiderin vielleicht mal sagen, ja. Die soll sich verpissen.
Also es ist wirklich dafür, dass das so eine lockerflockige Episode ist, ist das so voll mit, ich will nicht sagen Klassenkritik, aber das Klassensystem ist so präsent in jeder Szene.
Ja, klar.
Das ist sehr, sehr heftig und wird hier aber, finde ich, auf eine angenehme Art und Weise gleich aufgelöst, wenn jetzt ein älterer herkommt, der auch wieder Sprache nutzt, um was richtig Gemeines zu sagen. Also das mit den 12 Sklaven, die das Kleid genäht haben sollen, das nimmt sie überhaupt nicht als Beleidigung wahr. Ich glaube, er auch nicht. Ich habe das.
Nee, das ist er, bei ihm ist das hundertprozentig genau bewusst, aber ja. Sie hört das und nimmt das als Kompliment für ihr Kleid. Oh, genau. Da müssen 12 aber Sklaven 12 Tage lang dran genäht haben. Das ist für sie dieses, der erkennt, was es für ein tolles Kleid ist. Allerdings der nächste Satz.
Ja, einfach von wegen, aber dein Papa hat mir gesagt, dass du einfach nur einen Schuljungen brauchst, der einmal zwinkert und dann bist du auch wieder raus aus dem Kleid. Und das ist halt auch wieder dieses, du bist eine Schlampe. Nur halt mit netten Worten.
Bitch.
Wie gesagt, Sprache ist auch ein ganz krasses Signal für Klasse und er benutzt sie halt hier, um zu beleidigen auf eine eigentlich sehr brutale Art und Weise.
Ja, und ich glaube dann auch einfach.
Ja, und er wirkt dadurch direkt sympathisch, dass er natürlich für sie Partei ergriffen hat und halt sagt, ich kann einfach mit unnötigen Menschen oder nutzlosen Menschen nichts anfangen. Und er hat diese krassen Sam Elliott Vibes für mich, so als hätte man die Fernsehversion von Sam Elliott gekauft. Ich glaube Sam Elliott war der Cowboy aus Big Lebowski. Ich glaube, das war Sam Elliott, der diese unfassbare Stimme auch hat. Ja, ist es. Wunderschön.
Ist Sam Elliott nicht auch Ghost Rider gewesen?
Der alte, ja. Der alte Ghost Rider. Glaube schon. Aber ich guck einfach mal in seine IMDb, weil das müsste ja dann doch relativ, also nicht bekannt für. Er hat auch General Ross gespielt in dem ersten Hulk, also dem Ang Lee Hulk. Gerade gucken.
Das heißt, den Red Hulk hat er gespielt?
Nein, noch nicht. Den gab es da in dem Film ja nicht.
Aber ist das nicht der Ross, der dann später auch der Red Hulk wird?
Der Charakter in den Comics, ja.
Schon, ne? Der Thunderbolt Ross.
Der jetzt von Harrison Ford gespielt werden wird, nachdem der andere Schauspieler, der nicht Sam Elliott ist, ja leider verstorben ist. Ist leider ein bisschen unübersichtlich, wenn man über sowas redet, aber der Ang Lee Hulk ist ja jetzt auch schon, von wann war der? 2003, das ist ja auch kein Wunder, da sind ja 4000 Marvel-Filme dazwischen. Aber
jetzt gucken. Einer besser als der andere.
Ja, das ist nicht so, also bei der Liste stimmt das auf jeden Fall. Aber
also einer wird auf jeden Fall besser als irgendein anderer.
Genau, deswegen. Aber ich finde jetzt tatsächlich keinen Ghost Rider, obwohl ich ihn auch vor Augen habe. Gleicher Typ halt, so graue Haare, Schnauze. Ne? Aber für mich das bekannteste Bild ist halt einfach, wie er neben The Big Lebowski sitzt und den Film ja auch erzählt mit seiner krassen Stimme.
Ja.
Liebt den Typ und der Charakter hier, der Schauspieler, ich müsste jetzt eigentlich seinen Namen auch raussuchen, der erinnert mich sehr stark daran. Keine Ahnung, ob ich den finde. Das würde mich aber interessieren. Roy Werner, das könnte er sein. Aber ich mache mal weiter und du kannst übernehmen, wenn ich mal gucke, ob ich da was zu finde.
Gut, also Mel. Nachdem Kaylee gerettet wurde von dem älteren Herrn, schaut sich Mel um und findet endlich die Person, die ihm beschrieben wurde als sein Kontakt. Rote Schärpe. Ja, und da muss er natürlich gleich mal hingehen und sagen, schönen guten Tag, ich hätte Bock. Wie schaut's aus? Bist du zufällig Warwick Harrow?
Sind Sie auch auf
Zeug für mich? Ja, genau.
So hat es jetzt geklungen, ey.
Nee, ich hatte schon ganz bewusst zugesagt, weil Mel geht natürlich mit einer normalen Sprache daran. Auch hier haben wir dieses Sprachthema wieder. Und Warwick Harris fängt dann gleich an, doch eher die aristokratische Sprache auszupacken. Und nach ein paar Sätzen sind sie sich dann soweit einig, dass man da mal kurz ein bisschen Klartext redet. Ich bin Captain von der Severity, ich habe gehört Serenity. Geil, ich bin Captain von der Severity. Von der Serenity. Und ich habe gehört, du willst ein bisschen zeuglos werden vom Planeten. Und dann wird halt so ein bisschen verbal hin und her taktiert, sagen wir es mal so. Alles insgesamt ganz okay. Eindruck vom Warwick Harris. Weiß nicht, was ist dein erster Eindruck gewesen?
Also der Schauspieler macht das gut. Also der wirkt interessant, finde ich. Der wirkt smart. Aber ich hatte, am Anfang sollst du halt auch nicht wissen, ist der nett, ist der ein Arsch,
genau.
Wie steht er da? Und
genau.
Wenn ich von seinem natürlichen Charme absehe, den er, finde ich, rüberbringt, also ich höre dem gern zu, dann habe ich so den Eindruck, der ist relativ neutral und steht halt in diesem Klassensystem drin. Er hat diesen funktionalen Fall, dass er ein Geschäft machen will, was er nicht machen kann ohne die Hilfe von außen. Mhm. Aber das war's. Also im Moment ist der noch ein recht unbeschriebenes Blatt Papier, deswegen gut, dass der charmant ist.
Ja, aber ich finde vom Gesicht her, der hat auch, der vermittelt auch Rattenpotenzial.
Der Schauspieler könnte auf jeden Fall auch so ein hinterlästiges Arschloch spielen. Auf jeden Fall. Das ist
und es ist auch nicht klar, dass dieser Charakter, den er hier spielt, kein hinterlästiges Arschloch ist.
Das meine ich.
Also das ist so dieses so, ja, aber wir möchten ihn, glaube ich, ganz gerne, wir möchten ihn mögen.
Ja, und mit Charme meine ich auch nicht zwingend, dass jemand positiv ist, sondern einfach nur.
Ich habe gerade was gesehen.
Ja. Haben wir irgendein Problem?
Nee. Herr Böschen? Nee, wir haben also. Wenn ich dir jetzt sage, was ich gesehen habe.
Hast du den Griff nach dem Arm gesehen oder was von Inara?
Ja, in diesem, wenn du genau das Bild mal freest, dann wirst du sehen, da schmuggelt jemand Erbsen.
Da schmuggelt jemand Erbsen, finde ich, das ist schon eine gute Bezeichnung, auch wenn ich gar nicht weiß, worauf die hinausgreift. Warten wir mal, aber den Griff, der ist mir natürlich aufgefallen.
So, zack.
Ja. Was genau möchtest du mir jetzt sagen? Einfach, dass er gegriffen hat, Ethan? Sobald er einen Satz gehört hat, der darauf verwiesen hat, dass sie vielleicht nicht ihm gehören könnte?
Es ehrt dich sehr, dass du auch im Standbild mich fragst, was ich da sehe. Dann ist es okay, dann lassen wir das Thema einfach. Aber ich finde, Inara schmuggelt definitiv eine Erbse.
Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber ich finde, da muss man nicht drüber reden.
Das war eine Übersprungshandlung, weil ich das vorher noch nie gesehen hatte oder das mir noch nie wirklich aufgefallen ist. So, huch! Das war ein verbalisiertes Huch!
Ja, wird durch die Untertitel auch leider so ein bisschen eingerahmt. Also zu deiner Entschuldigung kann man das, glaube ich, anbringen an der Stelle.
Ich weiß nicht, ob es eine Entschuldigung ist, ist doch nichts Schlimmes daran.
Nein, es ist ja nur aufgefallen. Ist ja auch völlig normal.
Entschuldige, du glaubst doch nicht im Ernst. Also wie oft ich, wenn ich mit meiner Frau vorm Fernseher sitze, was nicht so oft passiert, weil ich nicht so viel Fernsehe, aber ey, bei jedem Fußball, bei jedem Wrestler, bei jedem sonst irgendwas Sportprogramm, du glaubst doch wohl im Ernst, dass die Leute da alle nach Rechts- und Linksträger unterschieden werden. Und nicht von mir?
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, aber
mir ist das völlig wurscht. Meine Frau sagt mir, was Frauen auf dem Bildschirm für tolle Möpse oder einen tollen Hintern oder sonst was haben. Weil mir das völlig wurscht ist, weil es mir darum geht, wie die spielen. Aber wenn ich das sehe, dann möchte ich mir die juvenile Erlaubnis abholen, huch sagen zu dürfen. Das ist mein postpubertärer Zwangsvulgarismus, der gefälligst meiner ist.
Warum sind das jetzt wieder 5 Minuten gewesen, ey? Ich finde das alles voll okay.
Ich habe nur huch gesagt.
Mhm. So, machen wir einfach mal weiter.
Aber ja, der Griff.
Der Griff nach dem Arm. Und ich muss gerade nochmal nachgucken, was der Satz ist von Mel, der dazu führt, dass er das sagt. Weil er ist relativ harmlos. It's the only problem, I can see why, bla bla. Dann macht er.
Ja, da geht es einfach darum, von wegen, zuerst sagt er zu Inara so, ach, konnte ja nicht wissen, dass das die Party ist, zu der du gegangen bist. Und sie so, ja, hallo, das ist ja die einzige Party.
Das ist aber
so, kann ich ja nicht wissen, dass das die einzige, also sorry,
ja,
aber.
Aber das ist ja egal. Der Satz, der dazu führt, dass er sich bedroht fühlt in seinem Besitz ergreifen von Inara, ist tatsächlich, dass Mel einfach nur sagt, der Kronleuchter ist fast so krass, dass er schöner strahlt wie unser Mädchen hier. Also unser Mädchen hier gefällt ihr als Formulierung natürlich auch nicht, finde ich auch nicht schön, aber der ist relativ harmlos. Und in dem Moment greift er einfach nach ihrem Arm und ich bin so... Hat er wirklich gerade, weil er unser gesagt hat, sagte, nee, das ist meins hier.
Ja,
also ich sage, genau. Das ist bewusst exakt saarländisch, wo Frauen und Mädchen sächlich sind. Das meins. Das ist nicht, also es ist extrem. Ich finde das sehr extrem. Selbst für ihn, weil er war vorher relativ selbstbewusst. Und hier hat er auf einmal Angst. Das ist ein Typ, der auch nur im Ansatz eine Verbindung zu ihr suggeriert. Und er ist direkt
in diesem Moment fällt die Fassade einfach runter. Das ist der Punkt. Der ist ja die ganze Zeit schon so. Der ist ja von Anfang an, da reden wir vom ersten Gespräch mit Inara, als sie noch an Bord des Serenity ist. Die ganze Zeit schon so. Und jetzt ist es halt offensichtlich, jetzt sind halt sämtliche Zwiebelschalen entfernt und es ist das reine Arschloch übrig.
Ja, aber es fällt halt auch dieser Anschein von Selbstbewusstsein. Auch das war nur aufgebaut, weil
als komplett.
Mel jetzt nur fragt, kann ich hier mit ihr tanzen? Und dann schluckt er wirklich so wie, oh Gott, der nimmt mir was weg. Und es ist so dämlich.
Er kann halt nur nicht Nein sagen, weil das natürlich der noch größere Eklat wäre.
Ja, und wäre er selbstbewusster, wäre er wirklich ehrlich charmant und nicht nur vorgespielt, hätte er die besten Chancen, dann würde er sie einfach mit ihm tanzen lassen, ist ja völlig egal.
Klar.
Aber er ist so vereinnahmt und ängstlich, dass das, also kein Wunder, dass das nicht funktioniert bei ihm, sag ich mal.
Genau.
Der tanzt dann, ach ja, das ist also sehr viel hier, ist nur dazu da, um zu illustrieren, wie sehr hier Fish Out of Water, also Mel und auch Kaylee sind, er kriegt den Tanz auch nicht richtig gut hin und alles. Überall sind sie ein bisschen deplatziert. Und gibt den beiden natürlich die Gelegenheit, sich noch weiter zu unterhalten. Aber jetzt läuft einfach nur alles auf die Endkonfrontation heraus in dieser Szene.
Genau.
Und
wenn man das ganz, ganz kurz zusammenfassen will, dann tanzen sie jetzt, das taugt dem anderen nicht, dann gibt es einen blöden Kommentar, dann kriegt er aufs Maul und dann gibt es ein Duell.
Ja, wenn wir auf die so arbeiten würden, dann wären die Folgen auch nicht so lang. Aber in der Szene ist es wirklich so, dass man nicht viel mehr machen kann. Es wiederholt sich sehr viel, die beiden tauschen Infos aus, die wir schon haben, und machen noch mehr Banter, den wir ja auch so schon gesehen haben, und reden so ein bisschen über die moralischen Positionen ihrer einzelnen Jobs. Und das finde ich tatsächlich sehr schön. Das hat so einen gleichen Star Trek-Vibe. Und man guckt, ist das denn moralisch richtig, was wir hier tun? Was ist denn die richtige Entscheidung? Nur auf einer viel persönlicheren Ebene, nicht ganz so theoretisch. Und das mag
ich. Naja, ich finde, das ist schon wichtig, was Merl sagt. Also dieses, ey, der Typ rennt hier mit dir rum, als würdest du ihm gehören. Allen anderen ist das völlig fein. Mhm. Jeder weiß darum und jeder spielt mit. Und diese Lüge, das ist das, was es für dich okay macht, also weil das legal ist, und das nennst du dann besser als mein Schmuggeln. Mein Schmuggeln ist wenigstens ehrlich.
Ja, ja, das ist wirklich der Punkt.
Ne? Und das ist ein entscheidender, wichtiger Punkt, den die beiden hier während des Tanzes miteinander ausklamüsern. Von außen wirkt das natürlich auf den Atherton so, als würden die da schwer miteinander irgendwie flirten oder sehr eindringlich sprechen. Der fühlt sich natürlich mit allem oder von allem grundsätzlich mal bedroht.
Und die beiden thematisieren ja wirklich, oh, Kaylee, pausiere ich jetzt mal kurz hier, die diskutieren ja letztlich diese Sache, folge ich einfach dem Buchstaben des Gesetzes, ohne es je zu hinterfragen, egal wie dumm das ist, oder lebe ich mein Leben nach einem moralischen Code? Das sind so die beiden Extreme. Aber auch Inara ist eigentlich mehr auf seiner Seite tatsächlich, nur lebt sie halt auch so ein bisschen von den Regeln, dass die so hart etabliert sind.
Ganz genau.
Und das ist.
Nein, das ist ihr, glaube ich, durchaus bewusst. Und da komme ich nochmal zu diesem Bürojob-Vergleich oder zu dem Bild-Zeitungs-Arbeitsvergleich. Das ist, vom Prinzip her ist es einfach dasselbe. Du weißt, das, was ich tue, ist in jeder Hinsicht legal. Das, was die Bild-Zeitung jeden Tag auf ihre fucking Frontpage schreibt, ist legal. In den allermeisten Fällen. Und wenn, dann ist es nicht so sehr verboten, dass sie mehr als einen Schnipser auf den Finger kriegen.
Ja, ja, die Rügen vom Presserat sind schon zahlreich. Also so.
Ja, klar. Und das ich interessiert weiß, Rügen den Scheiß. Vom
Presserat, natürlich ist
es interessiert
das
den Scheiß. So. Und wenn du da arbeitest und das mitbekommst, aber vielleicht auf den Job angewiesen bist oder auf einen Job, um Geld zu verdienen, um, was weiß ich, Familie zu ernähren oder, völlig egal. Du fühlst dich wie eine dreckige Nutte. Und das sage ich in diesem Fall nicht von mir aus abwerten, sondern das ist so dieses, ich verkaufe alles, was ich bin und was ich mache, und da muss ich eigentlich raus. Da muss ich weg. Aber nein, das geht nicht, weil ich habe Verpflichtung XY.
Ja, das ist aber auch in dem Fall und, auch wieder dann, die Konsensfrage. Bin ich dazu bereit, heute diesen Teil des Jobs zu machen? Ja, nein. Dann müsst ihr jeden Tag stellen. Und wenn ja, dann ist ja fein. Also dann ist ja cool.
So. Genau. Und da mal, ich will einfach nur sagen, ich sehe tatsächlich nicht einen zwingenden, krassen Unterschied zwischen dem, was Inara macht in ihrer Position. Und sie ist eben keine klassische, normale Sexworkerin, bei der es nur um Geschlechtsverkehr geht. Sondern da hängt noch viel, viel mehr dran. Emotional von ihr aus auch. Und das ist eben bei anderen Leuten, deren Arbeit nicht zwingend Geschlechtsverkehr mit fremden Menschen beinhaltet. Ja. Durchaus auch rechtfertigbar, dass die das vergleichbar empfinden.
Okay, Ich habe nur auf das Verb gewartet, damit der Satz abgeschlossen ist.
Genau.
Deutsche Sprache ist manchmal einfach aber spannend.
Kommen wir zu was viel, viel angenehmeren. Etwas, das die ganze Situation auch ein bisschen auflockert, ja, innerhalb der Serie, nicht nur jetzt in unserem Podcast. Kaylee hat endlich ihre Gesellschaft gefunden. Klassischerweise alte weiße Männer.
Aber nicht nur, ist auch ein junger weißer Mann dabei, der sie so toll findet, absolut, dass er sie sofort mit ihr tanzen will.
Ein Tech-Typ halt. Also es sind Techniker oder Männer, die davon begeistert sind, wie sehr diese junge, schöne, aufgehübschte Frau mit ihrem Puffy-Kleid einfach darüber spricht, dass die 80-40er-Maschine ein totaler Rotz ist. Wie konnte man das überhaupt hier einbauen? Die 80-10er viel besser. Und dann ganz am Ende sogar sagt so, ey, aber ich verrate euch was, die 80-10er ist eine 80-40er, da ist so eine andere Hülle drum.
Ja. Also das ist wirklich auch so ein...
toll.
Das Schöne ist, bei Techbabble muss das ja nicht stimmen, sondern man erfindet das, aber es ist so authentisch glaubwürdig. Also ja, das kann ja super überall in jedem technischen Bereich passieren, dass sowas passiert.
Ganz, ganz toll.
Und was ich liebe, ist auch die Formulierung. Ja, der junge Mann will sie zum Tanz auffordern, was ich erstmal total sympathisch finde, weil Kaylee ist eine tolle Frau und er findet sie toll. Warum soll er nicht mit ihr tanzen wollen?
Absolut.
Und dann aber dieser Satz, wait a minute, let her talk, she's talking. Was ja, nein, bringen sie nicht in diesen Kontext, in den Frauen hier immer sind. Sie redet, lass sie reden. Und ich bin so, Hashtag Feminism, machen wir mal weiter. Auch wenn das inhaltlich überhaupt nicht hier die Rolle zum Tragen kommt in dem Sinne. Aber man lässt sie halt reden und man will auch, dass sie spricht und das ist schön.
Also es ist natürlich auch ein Spektakel. Also ja. Kaylee in dieser Situation ist ein Spektakel für die alten Herren drumherum, weil die sagen, oh toll, ein Mädel, das so über Technik spricht, das ist ja, warum habe ich keinen Enkel, der die heiraten kann oder so, nach dem Motto. Das ist diese Empfindung. So, und dann ist aber auch der Tanz zwischen Inara und Mel beendet und beiden lachen.
Der wird beendet.
Nee, ja, was heißt, er wird? Sie gehen von der Tanzfläche, lachen miteinander, reden miteinander und als allererstes sofort kommt der Atherton und sagt nicht nur, sondern greift nach Inara und sagt so, hier mitkommen, du bist meins und jetzt ist es auch scheiß, wir gehen jetzt.
Ja.
Und
ich habe den fiesesten Freeze-Frame gefunden, also nämlich sie auch wieder als Hure bezeichnen will, nämlich egal wie du sie anziehst, sie bleibt immer und er kann den Satz nicht beenden und das ist das Schöne.
Ja, aber mit Faust im Mund redest du halt auch so schlecht weiter.
Also den Satz schon häufiger gebracht und dann
Don't try this at home, by the way.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich liebe das, wie Mel innerhalb von einer Sekunde, von dem habe ich jetzt aufs Maul gehauen, lächeln wird so, ey, das ist doch meine Party hier. Das ist ja genauso, wie ich das gewohnt bin. Lieb ich. Und jetzt greift eben wieder das Klassensystem mit, oh, du kennst die Regeln nicht, du hast gerade jemanden aufs Maul gehauen, das ist eine Herausforderung zum Duell.
Ja, da braucht Mel aber auch ein kleines bisschen, um das zu realisieren, weil er denkt sich, Duell, ja klar, gehen wir gleich vor die Tür, gibt's aufs Maul.
Ja, und dann auch, knarren, also als er den formalen Begriff Duell hört, denkt er, ach so, ja, 10 Schritte beim Morgengrauen, hier, Pistole. Weil man dazu sagen muss, als man Duelle mit Schusswaffen durchgeführt hat, waren die so unpräzise, dass man fast nichts getroffen hat. Mhm. Hat er in einer anderen Serie der gleiche Schauspieler sogar schön illustriert. Aber hier geht's um Schwertkampf und das ist nochmal eine ganz eigene Liga. Auch für jemanden, der im Faust-zu-Faust-Kampf sehr gut ist. Wenn man ein bisschen Ahnung von sowas hat, also wirklich minimal, ist man schon so, ja okay, wenn der das wirklich gut kann, dann bist du so gut wie tot. Also keine Chance eigentlich.
Also ich hab 2 Semester tatsächlich damals an der Uni gefochten.
Sehr schön. Also Mittelalterfechten? Oder normales Fechten mit Maske?
Normales Florettfechten.
Florettfechten, okay.
Beanspruche in keiner Weise für mich, da großartige Kenntnisse oder Fähigkeiten zu haben. Aber ich war tatsächlich auch bei den deutschen Hochschulmeisterschaften als Helfer.
Als Helfer?
Ja, die wurden damals in Jena ausgetragen.
Ja, aber du hattest ein Florett in der Hand. Du kennst die Abläufe. Ich meine, das ist das strukturierteste und die härtesten Regeln, die es beim Schwertkampf geben kann, ist ja dieses Sportfechten.
Ja.
Und das hat mit Kampfsport auch relativ wenig zu tun. Aber was da krass ist, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Und das spielt
und
ja eine Riesenrolle.
Und wie anstrengend das ist. Alter, dir platzen die Beine. Das geht so
du
schnell.
Du musst ja ständig in der Hocke sein. Also nicht Hocke, aber leicht.
Hocke, also schon eine verhältnismäßig tiefe, stabile Hocke, damit du dich eben, damit du auch einen ich sag's mal, einen Federweg hast, um zu beschleunigen.
Ja, es geht ja nur darum, auf die
mit
Schnelle,
ausgestrecktem
zack, zack.
Bein kannst du schlecht beschleunigen.
Das ist richtig.
Und deswegen ist da schon wichtig, da diese Spannung zu haben, die jederzeit zack, zack, rausgelassen werden kann. Ist faszinierend, macht auch Spaß. Es gibt abseits vom Florettfechten auch Dinge, die nicht Spaß machen. Ich habe gesehen, wie ich glaube, das war Degen oder Säbel, eins von beiden, da darfst du quasi auch schlagen, also von oben, nicht nur pieksen. Und da hat eine ihrer Gegnerinnen immer wieder hier auf diese Stelle zwischen Daumen und Handrücken gehauen. Ah. Immer wieder, bam, bam. Ah. Da ist immer so ein Peitschenschlag da drauf. Ey, die hat so geweint,
ja, das
weil das so wehgetan hat. Und das fand ich so, da habe ich mir schon gedacht, boah, ey, darum hasse ich Wettkampfsport.
Nee, ja, sich
darum habe ich mit Fußball in der B-Jugend aufgehört, weil die Jungs auf einmal angefangen haben, zu treten ist wichtiger als laufen und so. Halt deine Scheißfresse.
Ich dachte, ihr müsst Tore schießen, ihr Dödel, aber gut.
Ja, aber also, und dann, oh, das finde ich so gemein.
Da ja, bin
ich
ganz entweder es geht wirklich so
empfindlich.
Es geht um, entweder es ist ein Sport oder es geht um Selbstverteidigung. Alles, was so dazwischen rumwabert, finde ich immer furchtbar.
Ja. Und aber, dieses, sich außerhalb oder am Rande der Regeln zu bewegen und genau. Den anderen zu schwächen, um dadurch. Alter, das ist so billig.
Ja, es aber gibt egal. Natürlich diesen fiesen Graubereich. Aber tatsächlich, meine Erfahrungen, die noch limitierter sind, gehen eher in den Bereich Renaissance und Mittelalter-Schwertkampf. Also ein bisschen näher an dem, was hier ist. Mhm. Also im mittelalterlicher Schwertkampf sind die Schwerter ja vor allen Dingen größer und schwerer. Und die Bewegungen sind auch ein bisschen langsamer. Und in der Renaissance, wenn es da langsam in Richtung Fechten geht, wird es halt viel, viel schneller alles. Mhm. Ich habe so einen kleinen Schaukampf habe ich einmal gemacht, habe ich mit einem Bekannten eine kleine Choreo gemacht, wirklich das Billigste vom Billigen. Aber wenn man zum ersten Mal ein Schwert in der Hand hat, was Gewicht hat, da hat man anderen Respekt dafür auf jeden Fall. Und was für jede Sportart auch gilt, wenn ihr irgendeinen mal einen gemacht habt, ihr wisst genau, ey, es etablieren sich im Hirn so Routinen und wenn man neu damit anfängt, ist man so langsam, weil alles so neu ist, man hat keine Chance. Also selbst wenn du unfassbar talentiert bist, die ersten paar Mal wird jemand, der das seit 5 Jahren macht, der dich einfach fertig machen. Ja. Du kannst dann eventuell schnell aufholen, aber hier geht es ja um ein Duell, wo er eine Nacht zum Vorbereiten hat. Und ganz ehrlich, ich hätte mir an seiner Stelle wirklich überlegt, okay, was, ich hätte mir erklären lassen, wie wird er das wahrscheinlich machen, was kann ich dagegen tun, womit er nicht rechnet. Macht er am Schluss auch, aber mit Glück. Und ja. Wenn euch sowas interessiert, Schwertkampfchoreografien und Pragmatismus, wo das halbwegs realistisch ist, das ist ja, muss ja nicht immer der Anspruch sein. Kann auch Spaß machen, wenn es nicht realistisch ist. Aber in meinen Augen der beste choreografierte Schwerkampf in einem guten, in Anführungsstrichen, Hollywood-Film ist Rob Roy. Zwischen Liam Neeson und, ich habe seinen Namen gerade vergessen, Hauptdarsteller aus Lie to Me. In der letzte Finalkampf. Der ist unfassbar gut. Wir haben nämlich 2 komplett unterschiedliche Stile und Schwerter. Liam Neeson hat ein schwereres schottisches Einhänderschwert, ist ja. Viel langsamer und brutaler. Der andere ist aber viel, viel schneller und effizient. Das heißt, er eigentlich müsste gewinnen. Und der Kampf geht halt entsprechend auch nur so aus, wie ich es gerade beschrieben habe, mit eigentlich rechnet damit keiner. Und genau deswegen schafft das noch. Und er nimmt Schmerzen.
Also am Schluss ist er am Boden, dann zieht er das Schwert nochmal hoch, der andere fällt rein oder sowas war das, ne?
Er greift.
War das nicht sowas?
Also er hat quasi die Klinge des Gegners, glaube ich, in seiner Schulter drin und er greift einfach danach und blockiert damit sein Schwert, schneidet sich damit natürlich fies in die Hand.
Ja.
Und geht dann halt mit seiner Kampfhand gegen ihn vor. Also er kassiert einfach Schmerzen und Wunde und sagt, ich blockiere dich, du kannst nichts mehr machen, jetzt Feierabend. Ist ein Rachefilm im weitesten Sinne.
Ja. Aber ich erinnere mich, also
sehr gut.
Habe auch sehr positive Erinnerungen dran, könnte jetzt aber, glaube ich, nicht mehr viel rezitieren aus dem Film.
Also ist natürlich, wenn ihr Spaß an sowas habt, ist das in meinen Augen einer der allerbesten Schwertkämpfe, die man nachvollziehen kann und die Charaktere und woher die kommen, auch wiedergeben im Stil. Das finde ich immer ganz toll. Ich wollte es nur erwähnen, weil wir nicht so oft die Gelegenheit haben, sowas rauszustellen. Auch der Kampf heute übrigens gut choreografiert in der Hinsicht.
Wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade darauf hinkommen, dass aber dahingehend das, was wir hier in der Folge haben, schon auch gut ist. Nicht in der Ausführlichkeit und sicherlich auch nicht in diesem Detail. Da merkst du natürlich klar einen Unterschied im Production Value,
Absolut. Sagt
man so schön.
Das ist halt Hollywood oder halt eine Serie mit einem viel zu kleinen Budget für das, was sie versucht zu sein und das macht sie trotzdem
Hollywood gut. Oder New Jersey quasi.
Ja, das ist wirklich der Punkt und erreichen das Gleiche auf einem nicht so hohen Standard, aber sie machen keine Fehler, ist alles gut.
Apropos nicht so hoher Standard.
Hier ist Jane.
Genau. Und er bekommt Besuch von jemandem, der noch weniger hoher Standard ist.
Ja, ja. Badger. Ich weiß nicht, hat er geklopft oder versucht, die Tür aufzumachen? Nee,
Jane hat trainiert und hat gehört, irgendwer macht da draußen am Schiff rum.
Ja, genau.
So, und dann macht er irgendeine Luke auf und dann kommt Badger rein und informiert die Crew darüber, was unten los ist, dass Mel jetzt erstmal heute Nacht nicht heimkommen wird, sondern dass er da unten festgehalten wird, weil in der Früh ein Duell stattfindet. Und die Crew so, ja, okay, müssen wir natürlich was machen. Schön, dass du hier bist. Danke, dass du uns das gesagt hast. Was können wir jetzt tun? Mhm. Und er so, ja, das ist eine wunderbare Idee. Das ist ein ganz toller Gedanke, den du da hast, Zoe. Ihr werdet nämlich gar nichts tun. Und deswegen bin ich hier, weil ich habe meine Leute mitgebracht, weil hier, wir können uns das nicht leisten, dass da unten Action passiert.
Ja, also ihm zu helfen, bringt mein Geschäft in Gefahr. Also wird ihm nicht geholfen. Das ist relativ einfach.
Genau.
Denn die hätten versucht, ihn zu befreien und abzuhauen, damit er nicht stirbt. Und er möchte ja diesen Deal haben.
Genau. Und Jane hatte das ja von der Entfernung mitbekommen. Mal ganz kurz die Schrotflinte durchgeladen. Aber da war ganz schnell die Situation offensichtlich. Ganz miese Idee. So, das Gadget, was jetzt kommt, will ich haben.
Ein Türknauf, den man auf eine Tür drauf machen kann und dann macht es die Tür auf?
Absolut.
Also ich liebe das, wie simpel sie das gelöst haben. Einfach so, da geht eine Taschenlampe an, das reicht uns als Special Effekt.
Es ist super.
Ja,
es hat alles.
Ich finde es auch süß. Gibt es übrigens, heißt Vorschlaghammer.
Ja, die meisten Türen, aber nicht so schön.
Es geht vor allen Dingen darum, dass Merle natürlich vorher auch genannt nicht abhauen kann über Nacht, um sich davor zu drücken. Deswegen ist sie in diesem sehr seltsam eingerichteten Zimmer eingesperrt und hat offensichtlich irgendwie so ein Säbel fast schon bekommen zum Üben. Ja, und jetzt ist Inara eben da, hat sich Zutritt verschafft und versucht ihn so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und sie klären aber auch noch, was da eigentlich passiert ist. Und er sagt einfach so, ey, sie hat dich beleidigt, ich hab ihn geschlagen, so einfach ist es.
Und am Ende ist es ja auch so einfach.
Ja.
Aber ganz am Ende ist es natürlich wieder nicht so einfach. Weil es gibt im Leben keine einfachen Lösungen. Weder wie man Dinge verbal immer perfekt ausdrückt oder wie man sich immer perfekt verhält. Dafür gibt es einfach zu viel Kompromiss. Zwänge, möchte ich fast sagen. Du kannst nicht mal dein Ding durchziehen, dann existiert die Welt noch eine Woche und dann gehen wir alle nach Hause. Also wenn das quasi dann so jeder macht, weißt du so. Das haut halt nicht hin. Ein Miteinander funktioniert nur über Kompromisse. Und naja, es gibt die Diskussion zwischen Inara und Mel. Natürlich, du hast es gesagt, wie ist es zu all dem gekommen? Warum ist es zu all dem gekommen? Am Ende gibt es da nicht viel zu tun, nicht viel zu sagen, außer dass Mel die gute Idee hat, zu sagen, hey, du bewegst dich doch hier in den Kreisen. Kannst du auch hier ein bisschen fechten, oder? Komm,
ja.
bring mir mal was bei.
Und es
trainier
ist,
mich mal.
Und es ist trotzdem so ein typischer Fall von Sturheit, denn er bietet ihr einen Weg nach draußen an, zu fliehen. Über die Hintertür hat irgendwie den Frontmann bestochen oder so.
Ja.
Und er sagt so, nö, ich drück mich nicht vor dem Kampf, das mache ich nie. Und sie so, du machst es ständig.
Ja, aber nicht so.
Ja, ja.
Das ist ein Kampf, der ihm wichtig ist.
Ja, ja, klar.
Und das ist eben auch wieder dieses Charakterisieren ohne Dinge auszuschauen. Aber er bleibt da, weil erstens ist es ein Kampf, der ihm grundsätzlich wichtig ist. Zweitens geht es auch, er kämpft ja für Inara. Also da müssen wir jetzt nicht lange rummachen oder
rumreden. Das Krasse ist halt, er sagt, dass es nicht so ist. Was wir alle wissen, natürlich ist es so. Und sie hört das zwar. Aber als er dann sagte, trainier mich, inwiefern hilft das hier überhaupt meiner Ehre? Also sie hat es zwar gehört, was er gesagt hat, aber komplett ignoriert. Wie wir eben auch. Ich würde jetzt über das, was auf der Serenity abgeht, nicht so viel sagen, nur dass, also die Crew wird quasi Geisel gehalten, anverstrichen, oder in Schach gehalten, damit sie ihm halt nicht helfen, verbringen ihre Zeit, planen allerdings irgendwas dagegen zu tun. Das wird, Spoiler, nicht passieren, weil die Zeit vorher abläuft. And River hat noch so einen Moment, also man hat Angst natürlich, dass sie wieder ein bisschen durchdreht und sie. Also
entschuldige.
Ja?
Entschuldige bitte mal.
Ich will die Performance gar nicht wegnehmen. Ich wollte nur darauf, alles andere ist mir egal.
Okay, ja, Sequenz. Genau. Aber darüber müssen wir schon sprechen,
ja.
Weil River hat in dieser Serie nicht so viele krasse Momente. Und das war von den krassen Momenten noch der schwächste, im Sinne von, das geht noch viel mehr.
Ja, das stimmt.
Aber was hier plötzlich passiert, natürlich, Pause mal bitte. ja, das geht nicht. Ich kann das nicht vor mir laufen haben und dann was erzählen und dann passieren da andere
Alles
Dinge.
Gut.
Das funktioniert nicht.
Ich werde es noch gleich nochmal auf einer Stelle pausieren.
Genau. Sie kommt natürlich rein, so im Hintergrund, durch den Türrahmen, total verträumt, also fast schon abwesend, guckt irgendwie in die Luft und man denkt sich, oh ja, oh, River. So, Standard River, ne? Was man halt bis dahin so kennt. Und dann kommt ihr erster krasser Badass-Moment. Also das ist ein krasser Badass-Moment. Wenn Badger dann merkt auf einmal so, oh, da ist noch jemand hier, wer ist das denn und bla und überhaupt und verlangt hier eine Erklärung. Und auf einmal spricht sie im so perfekt breiten Cockney exakt seine Sprache, als wenn sie also wirklich direkt aus der Nachbarschaft gekommen wäre, wo er damals das Licht der Welt erblickt hat oder die Dunkelheit, wie auch immer. Und gibt dem hier einen Text mit einem Selbstbewusstsein und lässt den da stehen, dass er am Schluss nicht weiß, will ich die jetzt eigentlich erschießen? Nee, ich finde die so geil, die ist ja super. Also das ist ja, Badger ist River-Fan, 100% nach dem hier. Ja. Und das, obwohl die ihm so richtig eine verbal drüber gebügelt hat. Pass mal auf, lass die Szene zu Ende laufen, schau dir das an. Das ist sowas von anerkennend von ihm. Der hat gemerkt, hier ist jemand, der dickere Eier als ich.
Ja, sie durchschaut ihn halt komplett und sie hat ihn ja vorhin nie gesehen. Spricht, wie du eben gesagt hast, genau in ihrem Akzent, in seiner Sprache im weitesten Sinne, womit wir wieder bei Sprache und Klasse wären. Also sie sieht ihn, das ist halt das Ding, sie sieht ihn, identifiziert ihn, versteht ihn komplett und kann ihm auf seiner Ebene genau sagen, wer er ist.
Du bist ein kleiner Dieb, du hast damals keine großen Chancen gehabt, irgendwelche Scheißjobs gehabt, warst im Knast, aber nicht so lange, wie du behauptest und so weiter und so fort und stellt ihn halt komplett bloß, sodass er nur noch reagieren kann, mit so, das ist ja schön, jemanden aus der Nachbarschaft quasi zu treffen, weil sie eben exakt seinen Dialekt imitiert. Und dann geht sie einfach und sagt zum Simon noch, ey, sag Bescheid, wenn jemand Interessantes kommt.
Ja.
Und das ist etwas, diesen Moment wird Badger nie vergessen. Da wird er nachts von träumen und nicht jeder Traum davon wird schlecht sein.
Sagt ja auch, ich mag sie. Aber und das halt, sobald sie weg ist, hat er auch wieder sein Selbstbewusstsein ein bisschen da. Weil, naja, im Endeffekt, die einen Leute hier, die arbeiten für mich und die anderen, die haben ja eine Knarre vor mir im Kopf. Also mir kann nichts passieren. Und ja, das ist einfach nur ein geiler Moment des Charakters, für die beiden Schauspieler auch hervorragend.
Und genau das, der Abschluss dieser Szene ist, finde ich, das Allerbeste. Weil die ganze Zeit wurde innerhalb der Crew drüber geredet, so von denen, ja, okay, wie können wir das machen, dass wir hier irgendwie rauskommen, dann da Ablenkung und dann so und bla bla bla. Wir brauchen eine Ablenkung und dann ist diese Szene jetzt gerade vorbei und River hat eben gesagt, komm, wenn jemand Interessantes kommt, sag mal Bescheid, ansonsten gehe ich jetzt wieder. Der Jane so, das war genau die Ablenkung, die wir hätten benutzen können für unseren Plan.
Das Geile daran ist wieder, zwei Fliegen mit einer Klappe und noch einen Witz draus gemacht. Das ist das Geile, weil als Zuschauer denkt man durchaus so, warum haben sie denn nicht jetzt was gemacht? Gleichzeitig hätten sie damit ja die coole Szene unterbrochen, hätten wir die ja gar nicht genießen können. Was auch heißt, dass alle im Raum so fasziniert von ihr waren, dass sie zugeguckt haben. Und dann lässt du den unintelligentesten Charakter auch noch diese Beobachtung machen, weil er vielleicht auch gar nicht die Subtilität verstanden hat, warum das so ein toller Moment war. Und du hast noch einen Gag, das ist halt geil. Weil eigentlich hast du dich in eine Situation geschrieben, wo wieder, ja, Entschuldigung, aber das wäre doch jetzt genau die Gelegenheit gewesen. Also wo die Leute dann sagen, das ist aber ein Plothole. Du löst es auf, du nimmst es mit und du machst was Geiles draus. Und das ist dann eine Art und Weise, wie man geil schreiben kann. Und das bin ich ein ganz großer Fan von. So. Wir kommen langsam in die letzten 10 Minuten. Passiert nicht mehr viel im Plot, aber es ist halt schön erzählt, visuell vor allen Dingen. Wie jetzt das Training abläuft zwischen Inara und Mal, der sich wirklich selten dämlich anstellt, muss ich leider sagen. Also frontal, wenn man Schwerter in der Hand hat, einfach mit dem kompletten Körpergewicht auf jemanden zuzurennen. Ist aber eine blöde Idee.
Das ist tatsächlich etwas, was ich kritisieren würde. Aber auch erst jetzt, wo du es gerade so sagst, das ist mir bisher noch nicht so krass aufgefallen, jetzt kann ich es erstmal in Worte fassen. Mel ist jemand, der hat im Krieg gedient.
Ja.
Der war an der Front. Das ist keiner, der stumpf mit dem Schwert aus der Schulter heraus schwingt und nichts anderes macht.
Das ist unwahrscheinlich.
Ja. Also jemand, der in einem Kampf schon mehrfach darauf angewiesen war, zu improvisieren.
Ja.
Weil er die Mittel nicht hatte, weil die Gegner mehr waren oder. Der denkt weiter als Arm hoch, Arm runter, Schwert schwingen.
Also vor allen Dingen, seine Attacke ist seltsam. Vielleicht ist aber auch das Ding. Vielleicht möchte er nur rausfinden, wie attackiere ich sinnvoll. Weil er das
hinten in dem Duell ist auch so eine Szene.
Ja, das stimmt. Weil mein Vergleich ist tatsächlich ein Echtweltvergleich. Also wer irgendeinen und davon auch nur 5 Minuten Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Heimich gesehen hat, der weiß, wie es aussieht, wenn ein Profi gegen einen blutigen Amateur kämpft. Der allerdings,
vor allem am Ende hin blutig, meinst du, ne?
der aber natürlich alle Überlebensinstinkte hat, wie jeder andere auch, und die größere Reichweite und vor allen Dingen in seinem ersten Kampf damals immer die Faust zu vorne gestreckt hat, um sie auf Distanz zu halten und keine zu kassieren. Es geht, glaube ich, gegen die Regeln beim Boxen, zumindest langfristig. Aber das ist natürlich so ein Impuls, den du nutzen kannst für dich. Und wenn er sowas gemacht hat, weißt du, einfach gucken, wie blocke ich denn die Scheiße, damit irgendwann mal ein Fenster entsteht, wo ich irgendwas machen kann. Wie überlebe ich erstmal? Das hätte ich sinnvoller gefunden, aber es ist natürlich langweilig visuell. Mhm. Und deswegen sind wir hier, ja, der ist einfach nur wütend, der will dem richtig aufs Maul hauen, der geht immer voll rein.
Ja. Währenddessen im Prozess dieses trotzigen Trainings, möchte ich sagen, schafft es dann trotzdem auch noch Inara wieder mal irgendwie so scheiße zu behandeln und blöd von der Seite anzumachen, dass die irgendwann das Training abbricht und sagt, so, ich muss jetzt zurück.
Aber auch verständlich.
Natürlich verständlich. Ja. Also das ist so dieses, also ich glaube, viele Psychiater hätten, oder ein guter Psychiater hätte sehr viel Spaß mit Malcolm Reynolds.
Oh ja, natürlich. Also, dass er da die Lektion halt noch nicht gelernt hat, müssen wir einfach akzeptieren. Wir sind dann im Duell, wobei ich glaube, der Nebel soll suggerieren, dass es der frühe Morgen ist, aber es ist viel zu
klar.
Sehr, sehr hell für den Nebel. Der ist ja eh aus der Maschine. Und Everton ist so arrogant. Also jede Millisekunde ist, ich bin hier King of Gotland, um mal wieder sowas zu nehmen. Und ich kann alles. Und ich finde es schön, wie das gedreht ist und choreografiert, weil wir haben ja alle eh schon den Verdacht, natürlich hat Merle die schlechteren Karten. Und wenn man ein ganz kleines bisschen Ahnung hat, sieht man auch, alles, was er versucht, ist albern. Und der andere kann das easy countern. Und der strengt sich auch noch nicht an. Aber trotzdem kriegen wir noch die Bestätigung von Inara und dem anderen Herrn so, der denkt gerade, er hat gute Karten, ne?
Ja, nee, mit dem wird nur gespielt hier gerade.
Genau, und es wird dann auch immer offensichtlicher, wenn sich Everton dann auch hinstellt und einfach sagt, ja, mach einfach mal das Schwert hinter. Das ist wirklich der dümmste Move. Dafür hätte er eigentlich sofort verdient, dass er aufs Maul bekommt gleich. Aber erstmal ritzt er
Mel noch ein bisschen. Der Punkt ist, was das zeigt, Everton ist ja nicht doof. Everton hat ja Malcolm Reynolds auch komplett durchschaut. Der weiß ganz genau, was er jetzt versuchen wird. Der stürmt mal dran, zack, bumm, hat ihn durchschaut, zack, und dann gibt's die Schwertspitze in die Seite. Ja. So schön hinterm Rücken vor. Das ist natürlich von ihm genau so beabsichtigt gewesen. Und hätte Malcolm hier eine andere Angriffsart gewählt, dann hätte er auch anders reagiert. Also das ja, überheblich, ja, arrogant, aber in dem vollen Wissen, das kann ich mir leisten.
Ja, und auch ein Move, den es ja gibt. Also es gibt so zwei, drei Moves, wo es darum geht, gleichzeitig auszuweichen und den anderen dann aufzuspießen.
Genau.
Aber
Jean-Claude Van Damme, Bloodsport, er geht runter in den Spagat und haut dem anderen in die Eier und gewinnt. Gleiches Prinzip.
Tatsächlich war mein Vergleich eine Folge der Highlander-Serie.
Aber war tatsächlich einfach bei mir das erste Bild, was aufgeploppt ist.
Verstehe ich. Aber bei Highlander war es so, er hat eine Unsterbliche trainiert die ganze Folge über, die neu war, und hat ihr alles beigebracht. Und sie hat immer schon geplant, ihn zu hintergehen, wenn sie alles kann. Und wenn er in einer Woche lernen, kannst du halt niemanden nicht besiegen, der dir das alles beigebracht hat. Und er hat dann am Strand, haben sie gekämpft, und sie ist halt auch auf ihn zugerannt und er ist auch so zur Seite gefallen quasi auf dem Strand, mit dem linken Bein so eingeknickt und das rechte lang ausgestreckt und hat mit dem rechten Arm dann ihr einfach in den Bauch gestoßen. Und es war halt ein total billiger Move eigentlich. Und sie sagt, ja, warum hast du mir das nicht beigebracht? So, ja, es war ja aber offensichtlich sinnvoll, ne? War offensichtlich sinnvoll. Außer, wie willst du denn alles lernen?
So. Jetzt. Wir kommen übrigens an den Punkt, wo ich sage, das Duell ist angenehm kurz gehalten. Das hat,
Dank,
wie bei einem Wrestling-Match, eine sehr, sehr, also ein Wrestling-Match kann zu kurz, zu lang oder auch perfekt sein.
Ach.
Ja, wie Sex. Und
wie alles.
Nein, nur Wrestling und Sex.
Und ein Duell.
Eine Currywurst kann nicht zu kurz oder zu lang sein.
Das ist absoluter Quatsch.
Weil die ja geschnibbelt ist.
Das ist absoluter Quatsch.
Du lenkst ab. Nein, also das Duell, wirklich angenehme Länge im Sinne von, es vermittelt alles.
Ja, ja,
der eine ist total überlegen, der andere ist zwar motiviert, aber kann nicht und realisiert auch dann relativ schnell, ne, ist natürlich verletzt, ist am Arm getroffen, ist an der Seite getroffen, blutet, verhältnismäßig stark an der Seite.
Ja.
Und dann ist das Ding auch durch. Dann gibt's einen Angriff, dann haut der andere das Schwert von Mel runter, tritt da drauf, bricht die Klinge ab. Und das Ding wäre eigentlich an dieser Stelle vorbei. Mel hat das Duell verloren und auf einmal ist Inara da und sagt, ey, bevor du jetzt hier zuschlägst und zustichst und das alles zu Ende machst, ich bleibe hier bei dir.
Mhm.
Ja, und das ist die Ablenkung, die Malcolm braucht und die Malcolm nutzt. Der Rest von seinem Schwert wird dem anderen in die Schulter geworfen. Das Schwert des anderen wird aufgehoben und damit ist das Duell im Prinzip auch da entschieden. Das hat sich da einfach nochmal ganz schnell verdreht, verkehrt. Hä? Bin ich bescheuert? Deutsche Sprache? Hallo, Böschen?
Was ist los? Umgedreht?
Ja, aber das ist auch so ein total kacke Ausdruck. gewendet! Das Blatt hat sich gewendet! Das war's. Ah, es gibt so, weißt du, es gibt so für Sprecher, es gibt so ein paar Dinge, auch wenn du was übersetzt oder sowas, die versuchst du nicht zu sagen. Kein Machen, kein Tun.
Ja.
Das ist nicht, ich habe das gemacht, ich habe das getan, sondern du versuchst einfach zu beschreiben, was hast du gemacht. So eine Situation war das bei mir. Und da war mir einfach umgedreht ein zu schlechtes Deutsch, deswegen habe ich weitergesucht.
Alles gut. Du hast natürlich absolut recht, wir haben alles gesehen. Deswegen länger wäre nur Wiederholung gewesen, vor allen Dingen in dem Rahmen der Möglichkeiten von beiden Schauspielern und der Produktion. Also wenn man natürlich krasse Schwertkämpfe hat, dann kann man das länger machen. Dann hat man noch andere Optionen. Kostet aber natürlich auch immer Geld. Und man muss ja nur die Idee haben, okay, wie weit gehen wir, was den Blutfaktor angeht, wie sehr wollen wir ihn verstümmeln, bevor es vorbei ist.
Wie ein Wrestling-Match, ich sag's dir.
Ja, und wie kriegen wir den Plot-Twist hin? Hier in dem Fall halt diese schöne Kombo aus, wir machen quasi einen sehr schnellen Plant, in dem die Klinge abgebrochen ist und er deswegen den Hilt ja noch greifen kann, also den Griff. Und Inara lenkt ihn ab, was gar nicht der Plan war von ihr. Und dann wieder charaktertypisch. Malcolm Reynolds wartet darauf, dass er doch noch ein Fenster kriegt, um irgendwas zu machen. Und das er nutzt halt es der, sofort ohne Zögern.
Das ist halt der Indiana Jones oder besser noch Han Solo, der in ihm steckt.
Ich finde es vor allen Dingen immer einen sehr krassen Pragmatismus. Aber dieses, mir sind die Regeln doch scheißegal, geht es jetzt um Leben und Tod und alles, was ich nutzen kann, werde ich nutzen. Und wenn ich alternativ hätte ihm vielleicht Dreck ins Gesicht geschmissen. Ja, das ist halt der noch
dreckigere Move. Aber es war halt eine
Wiese. Bitte?
War halt eine Wiese, auf der sie da gekämpft haben und kein Sand verfügbar. Ja,
ganz ehrlich, da hätte ich doch so einen Klumpen Erde mit Gras einfach in die Fresse. Das wäre mir doch auch egal.
Nee, ich glaube ernsthaft, rein praktisch, du reißt nicht einfach ein Büschel Gras unbemerkt vom Gegenüber so aus und schleuderst das. So eine Handvoll Sand, wenn deine Hand sowieso am Boden ist. Das ist was ganz anderes.
Aber bevor ich nichts tue und die Klinge kassiere, mache ich das trotzdem.
Der hätte auch was anderes gemacht, aber das war halt die Möglichkeit, die sich geboten hat. Ja. Und da hat er schnell reagiert, auch sehr gut reagiert. Nicht ganz fair, aber fein.
Aber so ein Schwinger aufs Maul kann er. Und wenn er dann auch noch eine
Aber der Wurf mit der Schwertklinge, mit der abgebrochenen, war ganz geil.
Das ist purer, wir gucken hier eine Serie-Style, auf den ich Bock habe. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das so schön da drin stecken bleibt, mir völlig egal, wie niedrig die ist. Geile Nummer. Einfach eine geile Nummer.
Das ist doch nicht unwahrscheinlich.
Ja, aber es wäre auch egal gewesen, weil wenn man das rausnimmt, hätte er immer noch danach den Kampf beendet. Nur so haben wir noch einen coolen Style-Moment drin und da freue ich mich natürlich sehr.
Aber die coolsten Style-Momente kommen jetzt.
Ja, da sind nämlich wie so oft die Dialoge und so die kleinen Entscheidungen. Weil jetzt steht er durch den Raum, du musst den jetzt eigentlich umbringen, sonst ist Weil das
sagt der Harris, kommt dann eben dazu, der Harris ist der Sekundant offiziell von Malcolm und sagt, hier, das sind jetzt die Regeln.
Ja.
Wenn einer am Boden liegt und geschlagen ist und noch atmet, dann ist das noch nicht vorbei. Du musst ihn töten, ansonsten wäre es eine Demütigung.
Ja, das ist eher der Punkt. Ne? Also es geht gar nicht darum, wer gewonnen hat, sondern darum, der muss jetzt hier, der ist gedemütigt und die Schande ist größer als quasi alles andere. Aber es wird ihm nicht suggeriert, dass dann die Sache nicht geklärt ist. Das wird nicht suggeriert. Es wird einfach nur gesagt, das ist eine Schande.
Ja, das stimmt. Okay, da hast du recht.
Und ich liebe diesen Dialog jetzt einfach. Also,
Mercy is the mark of a great man, sagt Malcolm Reynolds. Und dann sticht er dem einfach so ein bisschen ins Bauch und meint so, ach, ich glaube, vielleicht bin ich kein Großer, sondern nur ein guter Mensch. Oder ach komm, zweites Mal stechen, ich bin eigentlich nur okay.
Ja,
das ist das Tollste.
Und es ist so ehrlich, es ist so ein Selbstverständnis. Ja, das ist die Moral, das Moralverständnis, das ich habe, dass ich den nicht umbringen muss. Ja. Und das wäre jetzt eigentlich genau das Richtige zu tun. Aber ich werde ihm nur so ein bisschen gerecht, weil ich auch einfach diesen Arschloch in den Bauch pieksen möchte. Und können wir alle emotional nachvollziehen.
Genau.
Und wenn es so brutale Regeln gibt, wie wir erklären irgendwelche Sachen mit dem Duell, dann darf man auch sowas machen, finde ich.
So sieht's aus. Aber wie gesagt, um zum Anfang unseres Podcasts heute zurückzuspringen kurz, das könnte natürlich, das kannst du ganz wunderbar dafür verkaufen, dass ein Krieg entsteht. In welcher Form auch immer.
Ja, einen kleinen
oder
Krieg,
klein auch immer.
Auftragsmörder engagieren.
Exakt.
Was also auch das, immer. Ne?
Das hätte das Potenzial, eine ganz wichtige Situation in der Serie zu werden. Oder hätte das Potenzial gehabt. So, sagen wir es mal so.
Aber jetzt kommen wir zum Final Blow. Das ist das Schöne. gesellschaftlich wird Inara jetzt nämlich dafür sorgen, dass es noch schlimmer wird. Denn er denkt so, ja, vor allen Dingen das hier finde ich am härtesten eigentlich von allem, was er sagt. Also das erste, er beleidigt sich halt nochmal als Hure buchstäblich und dann sagt er, ich hätte dich hässlicher machen sollen. Also ugly,
ich hätte dich verstümmeln sollen.
Ist das die Übersetzung, die sie genommen haben für...
In der deutschen, ja, ich hätte dich verstümmeln und keine Ahnung was
ja. sollen. Ja. Aber es letztlich muss es das ja suggerieren, weil was sie da sonst machen, die Haare verwuseln und das Make-up abtun. Ne? Also um quasi dafür zu sorgen, dass niemand sonst sie haben will, was ja wirklich das Ekelhafteste ist, was man sagen kann, finde ich. Hm. Und dann will er dafür sorgen, dass niemand sie mehr engagiert. Ja. Aber sie ist so funktioniert die Sache hier aber nicht. Und das, ich finde halt bemerkenswert, weil eigentlich müsste er das wissen. Sie sagt es natürlich auch zu uns, damit wir es verstehen. Hm. Aber es gibt wohl immer noch Leute auch in dieser Welt, die halt so, nee, ich bin ein reicher weißer Mann, Patriarchat, ole ole, ich habe hier die Macht. Und sie so, nee, Freundchen, nicht in dem Bereich. Und das finde ich sehr schön.
Hot Take.
Ja.
Solange Geld existiert, wird Geld die Welt regieren.
Ja, aber in dieser Instanz...
auch.
Ja, in dieser Instanz gibt es aber einen Unterschied, weil er nun mal keinen Auftrag mehr kriegen wird bei den Companions.
Naja, das sagt jetzt erstmal Inara, was daran, oder Inara, ja, was davon dann wirklich passieren würde oder nicht. Aber ja, ich
wir bekommen keinerlei verstehe, Info aus genau. der Welt.
Es wird uns suggeriert, dass das so sein wird.
Ja, und ich glaube auch, dass es anders gar nicht funktionieren kann, wenn du so eine... organisierte quasi Gewerkschaft im weitesten Sinne hast. Mhm. Deswegen glaube ich wirklich, also in diesem Einzelfall zumindest, dass es genauso passieren wird. Also Black Mark scheint auch, sagt sie, es scheint so ein feststehender Begriff zu sein. Und dann war es das halt. Also vielleicht kann er andere Sexworker immer noch engagieren. Also die wirklich nur Sexworker dann sind. Mhm. Aber diesen High-Class-Zugang hat er nicht mehr. Egal wie viel Geld er hat. Und das an sich ist ja auch eine Schande. Also es ist eine soziale Schande für ihn, mit der er dann leben muss. Also ich glaube nicht, dass sein Geld ihn da rauskatapultieren wird. Vielleicht über lange Jahre und irgendwelche Investitionen. Muss ja kein Geld sein, kann auch Verhalten sein. Aber in diesem Moment hat er erstmal Zugang zu. Und alles andere finde ich auch scheiße. Also wenn die Serie mir suggerieren würde, dass es nicht mehr 100%. So ist. Das wäre ein eigener Plotpoint für mich.
Ja, nein, das ist ein... Ich meine, wir müssen nicht in jeder Folge ausgiebig erklären, warum wir alles an Firefly lieben. Die Art und Weise, wie es gestaltet ist, die ganze Struktur, die Menschen miteinander und so weiter und so fort. Und wie dem auch sei, beste Serie aller Zeiten, beste Folge aller Zeiten und am Schluss die tatsächlich sehr versöhnliche Endung, dass der Warwick Harris kommt und sagt, du, also nach dem, was ich hier gesehen habe, wenn du meine Klamotten so...
Klamotten?
Naja, meine Sachen halt, was ich dir geben will, Dinge.
Kühe, es sind Kühe.
Ja, das steht aber zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Nein, also es sollte eine Überraschung werden. Danke, dass du jetzt gespoilert hast, was ich am Schluss noch als großes Spektakel offenbaren wollte. Ein Feuerwerk hätte mir noch irgendwie aus dem Mund gesprossen wäre. Aber danke, jetzt dann nicht.
Du hast Klamotten gesagt, das hat mich verwirrt. Das ist der einzige
Grund. Das ist okay. Das ist ja der halbe Spaß. Ich sag komische Worte, du kommst kurz damit nicht klar und auf einmal sind wir 5 Minuten woanders. Jetzt sind wir allerdings wieder auf der Serenity. Inara und Mal kommen nämlich genau in der Sekunde zurück, als die Befreiungsaktion endlich hätte starten sollen. Es war alles vorbereitet. Jane sagt, okay, der Doc lenkt ab und so weiter und so fort. Und dann auf einmal sind sie da.
Ja, und er wäre längst tot gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre.
Sowieso. Aber, und das ist auch was mittelmäßig cool ist an Badger, Mal kommt rein, okay, alles ist geklärt, ja, easy going, dann gehen meine Leute und ich jetzt.
Yes.
Hätte er auch nicht zwingend machen müssen, aber er weiß natürlich auch, wenn man, das wird natürlich richtig hässlich, wenn man da jetzt auf einmal anfängt, hier rumzuballern. Von daher sicherlich die beste Entscheidung für alle.
Das sowieso. Es ist eigentlich, das ist so eine Folge, die fast vollumfänglich ein Happy End hat. Und das finde ich auch mal schön. Ich finde auch schön, dass wir Kayleys Bunker. Ach, ich sage in dem Fall einfach Zimmer. Kayleys Zimmer so mal wieder ein bisschen kennenlernen und wie schön das...
Kajüte?
Kajüte könnte sein, ja. Wie schön das dekoriert ist und wie dieser Kontrast von klassisch Mädchen- und frauenhafte konnotierte Sachen mit ihrem Beruf und ihrer sonstigen Charaktereigenschaften. Ich finde, der Kontrast harmoniert lustigerweise sehr gut.
Weil ich fand es sehr schön, wie sie sich gerade noch das Stück Mango, das sie von der Party mitgenommen hat, noch so das restliche Stück in den Mund geschoben hat.
Ja.
Als Erinnerung.
Für sie war es ja bis auf die Gefahr, die Mal gedroht hat, einfach eine schöne Zeit jetzt. Ne?
Ja.
Ach, ja. Schön.
Und hier auch wieder super intensive, super intime Situation zwischen Mel und Inara.
Ja.
Es wird natürlich sehr locker auch wieder und sehr im Spaß und man kann sich den Seitenhieb alles, das kann man sich alles nicht verkneifen.
Mhm.
Aber im Prinzip, so wie sie sich ansehen, also so schauen sich Leute an, die seit 30 Jahren verliebt verheiratet sind.
Ja, und ich hatte auch, als ich das heute nochmal vorher geguckt habe, das Gefühl, es ist einfach wie Mama und Papa des Schiffs. Komplett.
So was von.
Weil alle anderen auf eine gewisse Art und Weise auch eher Kinder sind, gefühlt. Also bis auf Book. Wenn ich denen gar nicht das Erwachsensein absprechen möchte, aber in ihrer Funktion auf dem Schiff sind sie irgendwie Kinder. Und die beiden hier haben eigentlich das Sagen.
Mhm.
Und sie harmonieren halt so gut zusammen. Und wäre diese eine Sache nicht, nämlich ihr Job und wie er dazu steht, dann wären die auch einfach verheiratet. So fühlt es sich halt einfach an.
Ja, aber dann hätten sie natürlich richtig viel Hunger, weil Inara mit Sicherheit reichlich mehr verdient als Mel. So. Aber das ist auch alles wurscht, auf jeden Fall. Aber selbst in dieser Situation kann man sich nicht verkneifen, hier und da doch nochmal ein bisschen einen reinzuwirken. Und das finde ich so schade. Aber es ist natürlich auch so schön. Das ist genau das wie Thema Joss Whedon. Joss Whedons, eines von Joss Whedons Erfolgsgeheimnissen, sage ich mal, oder Erfolgsmitteln ist, dass er dem Zuschauer Dinge wegnimmt, an die der Zuschauer sich sehr gewöhnt hat, die der Zuschauer sehr liebt, um damit starke Emotionen zu produzieren und hervorzurufen. Und das kann er einfach wie kaum ein anderer. Und das geht im Großen, wie bei Buffy. Es geht aber auch im Kleinen. Und dieser letzte Schuss, also das letzte Bild, die letzte Einstellung, weißt du, die beiden sitzen da eben auf der Zwischenbrücke im Laderaum, wo es dann hier auf der einen Seite Richtung Inaras Quartier geht und auf der anderen Seite Richtung Maschinenraum und so weiter und so fort und trinken halt einen Schluck Wein und reden miteinander und es ist total harmonisch, aber wie gesagt, so ein bisschen Sticheln muss ja dann auch immer sein. Aber im Prinzip ist es einfach, wenn die jetzt als nächstes Händchen halten, dann bist du glücklich. So, und dann kommt diese letzte Einstellung und du siehst, dass der ganze Laderaum voll ist mit einer kleinen Kuhherde.
Ja.
Und dann denkst du dir so, und das war jetzt die Fracht, die der Harris nicht vom Planeten bringen durfte? Ach, egal.
Am Ende des alles Tages, toll. Das ist der Punkt, es ist auch wirklich egal, was
die Ach,
was
egal, die alles ist. Toll. Und ich finde, das ist, wenn du so aus einer Episode rausgehst, das ist großartig.
Ja.
Ach, egal, alles toll.
Und man hat halt ganz intellektuell, theoretisch neutral dieses Klassensystem thematisiert, ganz elegant gemacht. Man hat persönlich was thematisiert und jetzt am Schluss auch, er sagt, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, ich wäre nicht in deiner Welt gewesen. Sie sagt, meine Welt, naja, weiß ich auch nicht so ganz. Also für beide haben was gelernt dabei, so ein bisschen. Und sind sich aber auch einig, weil sie dann sagt, ja, warum soll ich auch Serenity verlassen? Wobei Serenity natürlich auch einfach auch für ihn steht. Und
noch für was anderes.
Ja, für Familie und Heimat halt.
Das Wort Serenity an sich hat ja eine Bedeutung.
Auch das.
Ruhe, Frieden.
Genau.
Weißt du, warum sollte ich meinen Frieden aufgeben? Warum sollte ich die Ruhe, die Harmonie, die hier herrscht, für gewöhnlich, warum sollte ich die aufgeben?
Ja, diese Freiheit vor allen Dingen, finde ich.
Genau. Und ja, ganz toll.
Eben.
10 von 10.
Deswegen, ich finde, in der Komposition, ich kann mich nur wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe, ist es eine der makellosesten, auch jetzt mit anderen Serien verglichen. Hier funktionieren alle Elemente wunderbar ineinander. Es ist eine runde Episode. Die hätte man auch, wenn es jetzt mehrere Staffeln gegeben hätte, die hätte fast in jede Staffel gepasst, sieht man mal von irgendwelchen übergreifenden Plots ab.
Mhm.
Da ist einfach alles drin. Das ist einfach eine hervorragende Firefly-Folge. Würde ich trotzdem natürlich nicht jemandem zeigen, um ihn davon zu überzeugen, es zu gucken, weil es hat halt wenig Momente, wo man sagt, oh krass, da passiert aber was, sondern es sind alle krassen Momente, sind Charaktermomente, mindestens auch. Und ich bin einfach froh, dass auch in dieser kurzen Staffel, die wir ja nur haben, solche Folgen drin sind, weil auf dem Papier, wie man so, also die duellieren sich auf dem Planeten und dann transportieren sie Kühe, warum sollen wir das denn gucken? Auf dem Papier glaubt das doch niemand, dass das eine gute Folge ist.
Ja.
Ist es aber. Fertig.
Ist es auf jeden Fall. Apropos fertig.
Ja, sind wir auch.
Ist auch fertig.
Absolut. Ich muss auch immer so Feierabend
machen.
Wollen
wir eine smarte Verabschiedung machen oder wollen wir einfach so ein bisschen so... Ah, wir können uns rauszählen. So, wir können jetzt von 1 bis 5 hochzählen. Was hältst du denn davon?
Nicht so,
so
viel.
So wie am Anfang von 5 bis 1 runter und jetzt...
Nicht so viel. Also das ergibt ja nur dann Sinn, wenn wir wirklich immer in jeder anderen Folge Anfang einzählen, sodass wir am Anfang immer 5, 4, 3,
oder wir machen es nur ein einziges Mal und alle fragen sich, warum dieses eine Mal? Wenn in 20 Jahren Leute das Podcast-Äquivalent zu dem machen, was wir heute getan haben, aber eben nicht zu Firefly, sondern zu unserem Rewind Firefly Podcast, denen müssen wir ja auch Futter geben, ein Stück weit.
Ja, dann sage ich Tschüss und Mahlzeit.
Jo, 1, 2, 3, 4, 5.
Ah.